ARD Sounds.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast mit den interessantesten und unterhaltsamsten Menschen, die unser Land zu bieten hat. Und heute eine mit, ja, was soll ich sagen, mit einer tollen Schnauze.
Talk mit Thies.
Alles ist Materialsammlung. Alles, was schief geht, ist perfekt. Ehrlich gesagt, ja. Das Vergleichen mit anderen Menschen, mit anderen Leuten aus der Branche. Nein, pass auf, mit anderen Frauen aus der Branche. Das ist gar nicht gut für mich. Man muss auch manchmal gewinnen. Man muss sich auch gewinnen lassen. Und das fehlt mir vielleicht manchmal.
Aber ein schöner Satz. Man muss sich auch mal gewinnen lassen.
So. Warum habe ich mich dafür entschieden? Wie kann man so blöd sein? Das werde ich auf gar keinen Fall hinkriegen. Wir müssen das absagen. Was würde das kosten, wenn man das absagt? So, an dem Punkt bin ich irgendwann.
Nun sind wir uns ja einig. Was streiten wir uns
denn? Ja, hä? Was willst du denn von mir? Hä? Ist doch alles gut.
Laura Larsson ist Moderatorin und Podcasterin. Sie hat einen Podcast zusammen mit ihrem besten Freund, der heißt Simon Dömer. Und der Podcast heißt Zum Scheitern verurteilt. Sie hat über 400.000 Follower auf Instagram, 4,6 Millionen Likes bei TikTok. 2020 hat sie den Deutschen Comedy-Preis gewonnen für ihren damaligen Podcast Herrengedeck. Angefangen hat alles bei ihr als Radiomoderatorin. Das war ihr großer Traum. Als sie in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen ist, irgendwann ist sie dann in Berlin gelandet, nach diversen Praktika und einem Versuch zu studieren. Warum das alles gar nicht so geradlinig verlaufen ist, das erzählt sie hier. Es ist ein Weg, der genauso bunt ist wie ihre Persönlichkeit. In dieser Folge quatschen wir über alles, von Schulden über Morbus Crohn bis zum Sexappeal von Namen. Und was ich von zwei Hardcore-Fans von Laura aus meiner Familie mitbekommen hatte, Laura liebt Österreich und die Berge genauso wie ich. Deshalb habe ich mal gecheckt, wie gut sie mittlerweile Hardcore-Österreichisch versteht. Willkommen zu einem wilden Ritt. Das lieben wir beide.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag.
So, Moderatorin, Podcasterin, zum Scheitern verurteilt. Das ist dein großer Podcast. Entertainerin. Oder? Du bist ja auch Entertainerin
irgendwo.
Wenn
du sagst.
Ich finde, das ist ein altmodisches Wort. Aber
es sagt alles aus,
ich
oder?
Ich wollte gerade sagen, ja, die jetzt Ende des Jahres auch noch auf große Arena-Tour geht.
Mhm.
Du weißt, Deutschland ist schon mal am Größenwahn zugrunde gegangen, oder?
Und hier bin ich schon wieder. Und hier sind wir wieder.
Ja.
Ja, oh, sag das nicht. Das ist mein größter Schmerz.
Wieso Schmerz?
Na, Schmerz, aber meine größte Befürchtung, dass das größenwahnsinnig ist. Dass ich auf Arena-Tour gehe. Ich meine, aber die Leute haben ja Tickets gekauft. So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, als wäre kein Interesse da.
Nein.
Aber es ist trotzdem eher eine Entscheidung. Hat ja keiner bei mir geklingelt und gesagt, so, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Arena-Tour-Künstlerin, sondern das sucht man sich ja selber aus.
Ja.
Das bestimmt man ja mit sich und seinem Management und seinen Leuten, was ist der nächste Schritt? Und dann haben wir eben gesagt, ey, komm, wir machen jetzt eine Arena-Tour. Aber das ist schon so ein bisschen Poker auch.
Aber du machst es ja auch nur, damit du scheiterst am Ende, verstehst du? Damit du was zu erzählen hast. Nur deshalb. Du willst 80.000 haben und am Ende sind 5.000 verkauft.
Richtig.
Verstehst du? Das willst du doch
das
nur.
Das will ich, weil alles ist eine gute Story. Alles ist Materialsammlung. Alles, was schief geht, ist perfekt. Ehrlich gesagt, ja.
Wann hast du dir diesen Künstlernamen Larsson eigentlich gegeben?
Den habe ich mir schon gegeben, bevor ich überhaupt Künstlerin war. Und zwar habe ich mich bei Facebook damals angemeldet. Und ich habe der Sache nicht so richtig getraut und wusste nicht, soll ich da jetzt wirklich meinen richtig echten bürgerlichen Namen angeben? Ist das irgendwie, kann man das machen? Und dann habe ich mich da Laura Larsson genannt, weil ich so dachte, wie witzig ist das denn? Alliteration ist doch total funny.
Ja.
Und dann hieß ich einfach bei Facebook so und habe mich auch bei Instagram dann so genannt später. Und dann habe ich irgendwann beim Radio angefangen, erst als Praktikantin und Volontärin. Und dann war Tag X, ich hatte meine erste Sendung und dann hat mein Chef mich gefragt, ja, wie willst du dich denn eigentlich on air nennen?
Ja.
Habe ich gesagt, ja, Laura Larsson, wie auf Facebook? Ja, das ist doch gut. Und so ist es dann so geblieben bis heute.
Der Name ist so genial. Aber es ist ja ein Künstlername. Das heißt, man kann dich nicht mal heiraten und den Namen bekommen.
Nein, leider nicht. Aber ich sag mal so, ich habe ja geheiratet vor ein paar Jahren und heiße ja mit bürgerlichem Namen nun Laura Hansen. Und ich glaube, wäre das schon immer mein Name gewesen, Dann hätte ich Laura Hansen genommen. Dann hätte ich mich nicht, dann wäre ich nicht Laura Larsson geworden, weil mit Laura Hansen hätte ich leben können. Aber geboren bin ich ja als Laura Boditschka und das war sehr sperrig im Radio.
Deswegen ist es dieser Name nie geworden.
Ach, ich wusste, dass du Hansen heißt, aber ich dachte, das sei ein Mädchenname und du hättest ihn auch behalten. Aber dein Mann Nils hat den Namen mitgebracht.
Der hat ihn mitgebracht.
Das ist auch schön, weil der ist so schön norddeutsch.
Der ist so schön norddeutsch.
Ja, Hansen finde ich auch ganz schön.
Finde ich auch.
Ja, aber es geht nichts über Larsson. Nee. Und Namen haben Sex-Appeal. Oder?
Ich, total.
Kennst du das? Hast du auch so einen Namensfetisch?
Ja, also ich kenne das natürlich so besonders dann so beim anderen Geschlecht. Wenn ein Mann so wie ein Mann heißt.
Ja.
Und wenn jetzt ein junger Mann, sage ich jetzt mal so, in den 30ern.
Junger Mann.
Für mich wäre jetzt ein junger Mann erstmal in den 30ern, also so alt wie ich. Da würde ich sagen, ist ein junger Mann.
Ja.
So, Mittelalter. Vielleicht ist er aber auch schon Mittelalter Mann. Ah, egal.
Ich finde, junger Mann klingt so schön trutschig, ne?
Ja.
Also junger Mann.
Ja, junger Mann. Und wenn junger Mann heißen würde Uwe, dann ist das okay. Aber wenn der heißen würde Jonas, würde es mich mehr anmachen.
Ja.
Deswegen weiß ich, was du meinst mit Sexappeal.
Was ist mit Maurice?
Ist okay.
Was mit französischen Namen?
Finde ich okay. Also, ist okay.
Okay, Jonas schlägt Maurice.
Aber Jonas finde ich einen sehr schönen männlichen Vornamen. Den mag ich leiden, Jonas. Jonas.
Ja.
Alex finde ich auch gut. Max finde ich auch gut.
Okay.
Aber Nils, den ich ja geheiratet habe, finde ich auch top. Finde ich einen Top-Namen.
Fällt in die Kategorie Jonas dann?
Ja.
Okay.
Welchen Top-Namen?
Ja gut, aber der hätte doch heißen können, wie er will, verstehst du?
Er hätte
ihn doch trotzdem gut gefunden.
Er hätte mich doch eh gekriegt, ist doch klar.
Ich muss mich bei den Namen, muss ich immer daran denken, wie auch, glaube ich, sexy das ist, dieses Adlige drin zu haben. Und ich glaube, dass manche auch wirklich nur heiraten, das ist jetzt eine steile These, ich weiß, aber ohne Witz, weil sie dadurch ein von auch in ihren Namen bekommen, dass das unglaublichen Sexappeal hat. Und mein nächster Gedanke ist dann, das ist aber eigentlich gar nicht schlimm. Nur weil jemand gut aussieht, ja, fühlst du dich auch hingezogen erstmal zu dieser Person. Es öffnet ja auch Türen.
Vielleicht.
Ja, und so hat einfach jemand einen sexy Namen. Und
oder ich finde, Geld.
Oder Geld. Geld, sexy Aussehen, sexy Name. Ich finde, es ist alles das Gleiche.
Alles das Gleiche.
Und von daher.
Hauptsache keine Persönlichkeit. Das ist das Wichtigste.
Ja. das von. Naja, so. Oh, ich muss gucken, was du für Schuhe an hast.
Turnschuhe.
Ah, Turnschuhe. Ja, ich habe gedacht, du hast vielleicht Wanderschuhe an.
Weil ich eine Wandermaus bin.
Denn meine Frau.
Ja.
Die liebt dich ja.
Grüße.
Meine Tochter. Die liebt dich
Liebste
ja.
Liebste Grüße.
Ja. Und sie sagte gestern noch, sag Laura, ich liebe sie.
Okay.
Tell Laura, I love her.
Dankeschön.
Habe ich gesagt, ja, mache ich. Habe ich jetzt
Dankeschön.
Also damit ausgerichtet. Und genau. Und sie hat auch gesagt, okay, ihr werdet die ganze Zeit nur über Österreich sprechen.
Bist du Österreich-Fan?
Ich liebe die Berge, aber auch erst seit ungefähr 5-6 Jahren.
Oh.
Ja, ich liebe die Berge.
Ich auch.
Ich liebe Österreich.
Ja.
Ich möchte nirgendwo anders eigentlich
mehr
sein.
Geht mir ganz genauso.
Weißt du? Und immer, wenn wir so in Österreich waren, dann sagt sie, ja, also Laura, die war jetzt da und da. Genau, und dann habe ich dich gesehen in irgendeinem kleinen Video. Und da warst du aber bei so einem offiziellen Termin und hattest mal richtig geile Wanderschuhe an.
Hatte ich?
Ja. Und ich weiß aber nicht mehr, was das war. Aber hattest du so, habe ich gedacht, ey, geil, die trägt auch ihre guten Wanderschuhe auch privat.
War das am Podcast-Interview?
Ich weiß es nicht mehr.
Ah,
das war irgendwo.
Dass du das jetzt nicht weißt.
Nein, und da hattest du auf jeden Fall solche Schuhe an.
Ah, das kann sein. Diese Tracking-Schuhe, die sind ja jetzt in Berlin auch teilweise, ist das ja ein bisschen stylisch.
Sogar das.
Und das passt mir natürlich gut in meinen persönlichen Kram, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, denn es gibt ja so diese 2-3 großen Wanderschuhe-Firmen, ne?
Ja.
Und die sind trendy mittlerweile.
Die sind trendy mittlerweile, genau.
Oh, ja, man kann damit aber auch so gut und so lange gehen. Auch
ja,
in der Stadt.
Auch in der Stadt, auch in Berlin. Ich glaube, ich ziehe jetzt hier irgendwie unbequeme Schuhe, aber keinen Fall. Es hat auch einen Namen. Es gibt ja so für so Trends, kann ich dir sagen. Pass auf, gebe ich dir jetzt mit. Kannst du zu Hause auch erzählen, aber die wissen es schon längst zu Hause. Es gibt so manchmal so Begrifflichkeiten für bestimmte Trends. Beispielsweise aus dem Internet war eine Zeit lang höchst angesagt, besonders für Frauen. Frauen, die so sehr, wie soll ich das sagen, ordentlich aussahen. Clean Girls nennt man das. Die sogenannte Clean Girl Aesthetic.
Yes.
Es ist alles super nervig Englisch, ich weiß. Und es gibt aber auch das sogenannte Granola Girl. Und das Granola Girl sieht aus, wenn man es sich bauen würde, wie eine junge Frau, die in den Bergen viel trekkingmäßig unterwegs ist. Granola Girl. Also es ist so.
Aber woher kommt das Granola?
Na, ich glaube, weil.
Ach so, der Kiesel unter den Füßen, auf denen man geht. Ja, okay, aber was hat das mit Wandern zu tun?
Das ist so dieses Outdoor-mäßige.
Ach echt?
Wandern, mit dem Camper unterwegs sein. Da isst man viel Granola-Riegel. Hat so ein Granola-Bar irgendwo in seinem The North Face-Rucksack hinten drin und so. Ja, und ich bin Granola Girl. Ich bin nicht das Clean Girl, ich bin das Granola Girl und trage auch in Berlin Mitte Wanderschuhe. Aber nicht heute, tut mir leid.
Hör mal, ein super Granola Girl, das nichts frühstückt morgens. Wirklich, ey Laura, ohne Witz jetzt. Super, echt, super authentisch. Ich bin Granola Girl, aber ich frühstücke nie was, wie du mir gerade gesagt hast.
Ja, das stimmt. Na, nicht nie?
Nie, aber ungern. Also du brauchst es.
Ich brauche es nicht so sehr. Aber wenn wir jetzt hier nachher aber fertig sind, kann ich dir sagen, habe ich schon gegenüber gesehen, das ist so ein Feinkostgeschäft. Da bin ich manchmal, weil da gibt es einen ganz bestimmten Frischkäserahmen.
Ja.
Und den werde ich mir gleich holen.
Okay.
Und dann werde ich mir zu Hause aber sowas von Granola-Girl-mäßiges Frischkäsebrot machen. Das kannst du dir aber gar nicht vorstellen.
Also wenn du Hunger kriegst zwischendurch, dann sag Bescheid.
Ja, dann machen wir Pause und gehen was essen.
Mach ich mit dir ein kleines Quiz und für jede richtige Antwort kriegst du was zu essen.
Ah ja. Okay.
Also kannst du.
Okay, dann sag ich Bescheid.
Kannst du sagen.
Interessant.
Hast du schon Hunger ein bisschen?
Nee, geht noch.
Okay.
Ich halte mich noch am Wasser fest hier gerade.
Du warst ja in New York, ne? Auch vor einiger Zeit mal. Oder sehe ich das falsch?
Hast du total recht.
Ich habe gesehen, witzigerweise, du hast bei Instagram hattest du eine Story, da hast du mit Simon auch geredet, deinem Podcast-Partner.
Ja.
Und der hat im Hintergrund ein Playbill. Und ich liebe ja amerikanisches Theater und Playbill.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, fucking hell, was ist das für ein Playbill, was er da im Regal stehen hat?
Ja, das weiß ich. Ich weiß es nämlich nicht, aber ich weiß, dass Simon, der war nämlich auch, also mein Podcast-Partner, ganz liebe Grüße und mein lieber Freund Simon Dömer, der war nämlich nach mir dann in New York, kurzer Zeit später, und der hat nur Theater gemacht. Also der war komplett alleine in New York, alleine, Solo-Trip.
Ist mein Urlaub.
Echt? Ich denke, Österreich ist dein Urlaub.
Ja, Österreich und New York. New York kann ich mir aber nicht mehr leisten seit 5 Jahren, deswegen nur noch Berge.
Ja, verstehe.
Aber vorher 7 Tage New York, 10 Theaterstücke.
Echt, ja?
10 Playbills mit nach Hause bringen.
Ich war also auf meinem New York-Trip letztes Jahr halt gar keinem Theater.
Geht ja auch.
Ich bin aber auch ein alter Kulturbanause.
Was hast du denn gemacht? Also was war das Krasseste in New York? Ach, geshoppt. Aber da gibt es ja kaum noch andere Läden als in Berlin.
Oh doch, ein bisschen schon.
Ja?
Okay. Bisschen schon, doch. Aber ich weiß, was du meinst. Na klar, diese großen Ketten und so, das gibt es natürlich auch alles hier. Ich kann aber auch einfach so, ich laufe noch einfach durch die Stadt. Ich muss gar nicht immer was machen. Mir reicht das einfach nur zu gehen und zu gucken. Ich will einfach nur gucken, wie sehen die Leute aus, was machen die, was kann ich hier entdecken. Das, weißt du, so ein Reindenken in diese Welt und immer diese Vorstellung, ich weiß nicht, ob nur ich das habe oder ob du es nachvollziehen kannst, ich habe immer diese Vorstellung, wenn ich in Österreich bin, ist egal wo, was wäre ich jetzt für ein Mensch, wenn ich hier leben würde. Ich stelle mir es immer vor, wo würde ich leben, was wäre mein Beruf? Denn ich werde nicht mehr Laura Larsson, ich wäre nicht Podcasterin, Entertainerin, Moderatorin, wäre ich nicht. Sondern ich, zum Beispiel Österreich, stelle ich mir vor, naja, so eine Hütte, so eine Wirtschaft.
Oder?
Könnte ich das wohl machen?
Ach so, eine Wirtschaft sogar, nicht eine Hütte für dich alleine.
Eine Hütte für mich alleine auch, aber vielleicht...
Eine Wanderhütte, wo Menschen kommen.
Ja, saisonal muss ich die vielleicht irgendwie betreiben.
Kannst
Sennerin.
Du kochen? Kannst du Apfelstrudel machen?
0%.
Kannst du Kaiserschmarrn machen?
Nicht, nein, aber ich würde es lernen.
Vergiss das mit der Hütte.
Meinst du, dann kann ich das nicht?
Na, wenn du lernen willst, ist okay.
Aber vielleicht mein Mann könnte das ja, der kann sehr gut backen und kochen. Ich könnte Betten beziehen.
Und schon ist das Ding gemacht.
Und schon sind wir fertig.
Ja, und in New York, wer wärst du da?
In New York stelle ich mir so vor, dass ich in so einem Bookstore arbeite, so ein Buchladen oder so ein kleiner verschlafener Buchladen in New York.
Du meinst also die so nach und nach immer dicht machen?
Die
jetzt,
dicht
so
machen
langsam,
und mit der, wo man arbeitet, wo man sich auch überhaupt nicht die Miete in New York leisten kann, 0%, aber man hat es ja schon in Filmen gesehen, es ist möglich.
Mhm.
So eine Vorstellung.
Ja, in New York gab es immer den Drama Bookstore und da sind auch immer die ganzen prominenten Film- und Theaternasen hingegangen und haben sich auch irgendwelche Stücke dann so ausgesucht.
Das ist so eine romantische Vorstellung.
Ja, aber so ist es. Und
genau.
Dann stehst du mit irgendeinem Typen dann im Fahrstuhl. Ja. Oder einmal, aber die habe ich jetzt nicht gesehen, einmal sagt er, vor einer Minute war Sarah Jessica Parker hier und hat sich nach einem Theaterstück gekündigt.
Siehst du?
Only in New York, wie es heißt. Only in New York.
Only in New York.
Ja. Also ich wäre in New York, glaube ich, einfach nur ein verarmter Schauspieler dann.
Glaubst du?
Ja, ich möchte dann gerne Schauspieler sein.
Okay.
In New York.
Okay.
Ich mal
aber Theaterschauspieler?
Eigentlich Theater. Ich habe mal einen Workshop gemacht, da 6 Wochen so, und habe das dann so ein bisschen natürlich auch kennengelernt. Aber die meisten haben ja keine Jobs. So, von daher, ich wäre auch ein verarmter Theaterschauspieler, der dann
im Café jobbt und im Bookstore.
Oder in deinem Bookstore dann.
Oder in meinem Bookstore.
Wenn du mir einen Job gibst, dann in deinem Bookstore, ne?
Gerne, du immer, du sofort, du dürftest sofort.
Ich habe mal gesprochen mit einer Expertin für Storytelling. Mhm. Und Storytelling ist ja auch etwas, was du natürlich liebst und pflegst,
ja,
ist in Amerika ja auch im Privaten so viel größer als bei uns in Deutschland, mhm, oder in Europa. Mhm. Und in Amerika, sagt sie, wenn du so jemanden begegnest, da stellst du dich, mir war das aber noch nie so richtig aufgefallen, da stellen sich die Menschen ganz anders vor. Kinder lernen schon, sich eher mit einer Geschichte vorzustellen. Oder wenn du in ein Taxi steigst vom Flughafen und willst nach Manhattan rein, dann passiert es durchaus häufig, dass der Taxifahrer dich fragt, what's your story?
Ehrlich?
Und, ja, und das fand ich ganz spannend.
Boah, das finde ich auch total spannend.
Genau, what's your story? Und da müssen wir erstmal überlegen. Aber ich frage dich jetzt,
oh,
Laura, also du sitzt jetzt in diesem New Yorker Taxi. Ich bin dein Taxifahrer. Ich bin ein Cab Driver. Hey, where are you from?
From Germany.
Germany.
Ich muss aber Deutsch antworten gleich, okay, nur dass du weißt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Du darfst Deutsch antworten. Ja. What's your story?
Ja, was ist meine Story? Oh Gott.
Ja.
Aber jetzt mal ganz kurz. Mhm. Wüsstest du ad hoc, was du darauf antworten würdest?
Nein, ich tue mich damit total schwer. Aber jeder Mensch hat irgendwie so seine Geschichte. Und es ist wahrscheinlich diese eine Geschichte, die dich beschreibt, die dich definiert, die irgendwo so deinen Weg zeigt. Genauso wie manche Menschen auch auf einer Party auch gar nicht fragen, wir fragen ja, was machst du beruflich ganz oft? Mhm. Und in Spanien, das hat mir eine mal unserer Podcast-Hörerin erzählt, da ist es ganz oft, dass du dich eher mit deinen Interessen, mit deinen Neigungen vorstellst, aber nicht
mehr, voll schön.
Super schön, aber nicht mit deinem Beruf.
Mhm.
Und ich fand es interessant, dass andere Länder sich ganz anders vorstellen als wir. Bei uns ist eher so der Beruf und der sagt ja auch ganz viel über einen Menschen aus.
Mhm.
Aber sie wunderte sich und sagte irgendwie, ey krass, die sind hier alle voll die Künstler. Die sind alle so Maler oder teilweise Schauspieler oder Filmemacher. Und sagt sie, das ist Wahnsinn. Und dann hat sie rausbekommen, dass die Menschen sich einfach mit Hobbys vorgestellt
das
haben.
Das ist, ist ja grandios.
Total. Und ja, jetzt sind wir also im Taxi und er fragt einfach, what's your story? Und Kinder, erzählt sie in Amerika, die lernen schon viel früher, sagt sie, also und sie ist Expertin, sie hat da lange auch gelebt, auch frei zu sprechen oder Referate zu halten. Und da die Art und Weise, was sie über sich erzählen, das lernen die von Anfang an. Und deswegen, what's your story?
Ich finde das so interessant, weil ich auch sehr viele amerikanische Social Media konsumiere oder YouTube-Videos oder auch Podcasts. Und ich richtig oft erstaunt darüber bin, wie gut das Storytelling da klingt. Und jetzt sage ich was richtig Gemeines, wie viel besser es klingt als bei vielen deutschen Podcasts. Da schließe ich mich jetzt mit ein, gar keine Frage. Und ich mich schon immer gefragt habe, woher das kommt, wenn ich mir, es gibt so eine ganz bekannte YouTuberin, Schrägstrich jetzt auch Podcasterin, die heißt Emma Chamberlain. Die ist ganz, 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 ganz jung. Die hat Millionen Aufrufe, die darf mittlerweile am roten Teppich bei den Oscars die Riesenpromis interviewen. So, ne? Und die hat einfach bei sich im Kinderzimmer angefangen. Und du guckst dir die Videos von der an und denkst so, die redet so frei und so viel, wo kommt denn das eigentlich her? Und ich dachte bisher, naja, ist denn zufälligerweise einfach Talent, aber vielleicht ist es das auch, aber vielleicht ist es auch was sehr Amerikanisches.
Vielleicht schon, also die amerikanischen Talkshows haben es ja erfunden, dass du als prominenter Gast da hinkommst und im Prinzip, sobald du die Bühne betrittst, dieses Studios, hast du deine vier Geschichten, die du erzählst.
Mhm.
Die haben sie vorher schon aus dir rausgeprügelt und dann erzählst du diese Geschichten. Also der Talkmaster, Letterman oder wie sie nicht hießen, weiß, was du erzählst.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich Fernsehen. Mein Gott, it's television. Ja, klar.
So,
aber ich
meine Story.
Ja. What is your story?
Ich glaube, ich würde meine Story so erzählen, von der Kleinstadt in Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern, auf die große Arena-Bühne. Ich glaube, das wäre dann meine Geschichte, weil das alles ganz lange Zeit überhaupt nicht so aussah. Und ich, wenn ich jetzt so mein jüngeres Ich treffen würde, mein jüngeres Ich mir das auch nicht glauben würde, dass ich das jetzt machen darf, was ich mache. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich es irgendwann mal zum Radio schaffe. Das war so der erste große Step. Und ich habe es erst spät zum Radio geschafft. Ich bin immer, auch immer die Älteste in meiner Branche. Ist es wirklich so in den Medien? Die sind alle viel, viel schneller. Und ich habe schon echt so 10 Jahre so ein bisschen verloren, weil ich da so viel gestruggelt habe und echt lange gebraucht habe, um aus so einer Perspektivlosigkeit rauszukommen.
Es klingt auch ein bisschen wie The American Dream. finde ich dann so. Ja. Also aus dem kleinen Dorf, Parchim in Mecklenburg-Vorpommern.
Ostdeutscher American Dream.
Ja. Wann war denn der Traum das erste Mal da? Am Ende landest du in einer Arena.
Ja, ach, der war natürlich schon total früh da. Der war schon in meinem Kinderzimmer natürlich da. So, ich habe immer Musikfernsehen ganz viel geguckt. Ich bin ja so ein typisches Millennial-Kind und bin halt so mit Viva und MTV, also in seiner Prime, wie man sagt, so groß geworden. Das nur geguckt. Und das war, ich konnte gar nicht definieren, weil Leute mich gefragt haben, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Dann haben alle so eine Antwort erwartet. Ich hatte keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich möchte ja das machen, was die da im Musikfernsehen machen. Aber ja, ist das ein Beruf? So ist, und dann habe ich so ein bisschen Biografien studiert, dann irgendwie so bei Wikipedia geguckt, wo kommen die Leute her? Und eine Sache war relativ gleich bei allen. Jeder war schon mal beim Radio. Ich habe das Gefühl, das waren immer die Anfänger. Und ich habe Radio auch geliebt, sehr viel Radio gehört, auch als so in meinem Jugendzimmer, damals sehr viel Fritz, Fritz vom RBB. Das war so, da will ich hin. Die sind chaotisch, die dürfen irgendwie machen, was sie wollen. Das ist cool, da sind coole Gäste zum Interview. Das ist irgendwie, das ist mein Traum. Und dann, das würde sagen, hat bei mir im Kinderzimmer stattgefunden, dieser Traum von, ich möchte zum Radio. Ich möchte irgendwie mit Musik und Interviews und persönlichen Geschichten irgendwie moderieren und entertainen. Aber es hatte keinen richtigen Begriff. Ja. Stand ja nicht im, weiß ich, wir haben irgendwann in der Schule bekommen, von der Agentur für Arbeit, jeder auf seinem Platz, so ein Buch. Und, oder so, eher so ein dickes Heft. Und da standen Berufe drin, von A bis Z. Da stand aber gar nicht sowas drin, was ich machen möchte.
Da stand kein Radio drin.
Da stand kein Radio drin. Und dann haben wir so einen großen Berufetest gemacht.
Ja.
Musstest du das auch machen?
Nein, leider nicht.
Okay, ich musste das machen, mir kam Florist dann raus. Ich möchte wirklich gar nicht, also nichts gegen, ist ein toller Job, gar keine Frage. Aber wenn ich eins nicht habe, ist es ein grünen Daumen. Wirklich, das ferner kann etwas nicht von mir weg sein.
Aber warum kam das bei dir raus?
Da weiß ich nicht, weil ich offensichtlich die Fragen so beantwortet habe mit irgendwie kreativ. Ja, sehe ich total, dass ich kreativ bin. So, dass halt irgendwie Floristin rauskam. Ne? Aber da im Kinderzimmer ist dieser Traum entstanden. Aber ich wusste nicht so, wenn man gar nicht in einer Familie groß geworden ist, in der irgendwie was Künstlerisches stattgefunden hat, jemals, dann finde ich es sehr, sehr schwer. Ich finde, dann ist man sehr auf weiter Flur mit sich alleine und ich finde es sehr, sehr schwer, von da irgendwie zu sagen, ja, mache ich aber trotzdem. Kriege ich schon irgendwie hin.
Du bist bei Radio Fritz dann aber auch gelandet.
Ich bin dann gelandet bei Radio Fritz.
Also wirklich bei dem Sender, den du auch im Kinderzimmer gehört hast.
Korrekt.
Okay, wie hast du es geschafft? Keck angerufen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe dann so gemerkt, warte mal. Radio Fritz ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Das musste ich auch erst mal verstehen irgendwann, ab irgendeinem Punkt. Das habe ich als Konsumentin in meiner Jugend nicht verstanden. Das ist, also, was ist eine junge Welle? Eine junge Welle vom Öffentlich-Rechtlichen? Was ist ein Privatradiosender? Und habe das aber irgendwann mir erarbeitet. Erarbeit klingt so, als wäre es, jetzt, das habe ich einmal nachgelesen, aber irgendwann kam diese Info zu mir. Und habe ich verstanden, es ist ein bisschen leichter, seine ersten Gehversuche beim Privatradio gehen zu dürfen. Die Anforderungen, das klingt jetzt irgendwie richtig fies, sind irgendwie nicht ganz so hoch. Oder die, ich liebe das auch.
Ja, aber das ist ja so. Da fängst du dann kurz an, ein paar O-Töne einzuholen,
richtig,
auf der Straße.
Genau.
Oder notfalls ein bisschen Kaffee kochen erstmal.
Genau.
Und so weiter. Aber dann darfst du plötzlich auch Sachen machen.
Man darf auch sehr schnell Sachen machen.
Und das ist toll.
Und das war für mich die beste Schule. Und ich habe dann... Ja.
Wie bist du hingekommen? Also hast du dich beworben?
Ich habe mich für ein Praktikum beworben.
Okay.
Aber weißt du, ich habe mich bei einem Praktikum beworben bei einem jungen Privatradiosender in Berlin. Und ich habe dieses Praktikum nicht bekommen mit der Antwort, das werde ich bis heute nicht vergessen, du hast ja noch keine redaktionellen Erfahrungen. Ja, genau. Deswegen möchte ich ja hier ein Praktikum machen. Und das habe ich gewurmt. Dann weiß ich noch...
Ja, ich wäre aber eine gute Floristin.
Ja.
Ich kann auch Blumen machen.
Genau, das könnte ich. Hilft das? Nein, das hilft nicht. Ich habe dieses Praktikum jedenfalls nicht bekommen und ich war richtig niedergeschlagen und dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich recherchiert und im Internet gesucht, weiß ich noch ganz genau, Praktikum Redaktion, weil ich mir dachte, ist ja dann vielleicht auch egal, welche Redaktion. Mhm. Und dann habe ich mein erstes Redaktionspraktikum gemacht bei einem, weiß nicht, ob ich das sagen darf.
Ja.
Bei Astro TV.
Ja.
Ja.
Okay, was ist daran so schlimm?
Naja.
Also du meinst, weil die sich das alles ausdenken, meinst du, das ist so schlimm?
Also das war schon echt, also ich war da glaube ich ein halbes Jahr und das war schon verrückt.
Ach, Astrologie.
Das ist also wirklich so dieses, ne, diese WahrsagerInnen, die halt Karten legen und Leute rufen da an und ist schon nicht so ganz okay, weil die Leute da echt anrufen, die verzweifelt sind. Das und stimmt. Ja, irgendwie krank sind, verzweifelt sind, Depressionen haben, verzweifelt verliebt sind, nicht weiter wissen und sich dann halt bei so einem astrologischen Sender halt melden. Und ich weiß, also musste dann leider irgendwann feststellen, ey, das ist irgendwie nicht ganz so cool, was hier so abgeht.
Ey, du hast ein halbes Jahr verbracht immerhin.
Ja, ja.
Was durftest du denn machen?
Naja, es gab eine Sendung, die lief morgens, wie so ein kleines Frühstücksfernsehen, würde ich sagen. Die hieß Leichter Leben. Und da waren dann verschiedene, das war so, da ging es um alles. Da ging es dann auch mal um Yoga oder um Ernährung. Und es gab immer einen Gast. Und ich habe die Gäste mir überlegt, angeschrieben, gebrieft, die Leute verkabelt. Mhm. Ja, solche Sachen. Okay. Das waren meine ersten redaktionellen Erfahrungen. Und dann dachte ich so, okay, das ist Quatsch. Und da habe ich angefangen zu studieren. Dann habe ich gesagt, okay, ich versuche jetzt, vielleicht brauche ich dann wirklich dieses Studium auch erstmal.
Also Astrologiestudium.
Astrologiestudium. Nee, ich habe dann Kultur- und Medienwissenschaften angefangen zu studieren, hier in Berlin an der HU und habe gemerkt, das ist ja Quatsch.
Ja, klar.
Ich und studieren, das ist ja richtiger Quatsch. Das macht ja, also das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich habe ja gar nichts verstanden. Auch übrigens so ein Ding. Ich sag,
Abi? Mit wie viel?
2,8.
Ja, so ungefähr wie ich.
Ah,
ich habe 2,6.
Okay.
Also, ja, aber es ist ein Abi mit 2. Also
ja,
das befähigt einen.
Es ist eher ein Abi mit 3. Aber
es befähigt einen dazu zu studieren.
Befähigt,
bitte dich. Aber gut, ich hatte in Chemie 3 Punkte. Das hat mich wahnsinnig runtergerissen. Und in Mathe nur 4.
Ja, ich hatte in Mathe nur 2 Punkte.
Wow.
Aber wollte ich mal was sagen?
Ja.
Mein Anspruch war 1 Punkt.
Okay.
Also ich habe eine große Fete gefeiert, als ich da 2 Punkte hatte. 2? Ich wollte nur 1. So, das war meine Reaktion.
Alter, du hast richtig was erreicht in deinem Leben. Du hast dich um 100%
übertroffen. Das ist meine Story. Das ist meine Story, die ich im Taxi in New York erzählen würde. Mein Mathe-Abi mit 2 Punkten, okay.
Ja,
und ich bin richtig glücklich darüber. Ja, und dann, habe ich studiert, aber gemerkt, das ist halt, ich habe da gar nicht durchgesehen. Dafür habe ich überhaupt nicht die Selbstdisziplin und so. Und dann waren Semesterferien. Und dann habe ich gedacht, okay, in den Semesterferien probiere ich jetzt nochmal das mit dem Radiopraktikum, weil ich habe ja jetzt ein Redaktionspraktikum. Man kann mich ja, und bin Studentin für einen Medienstudiengang. Also, entschuldige mal bitte, wenn es jetzt nicht funktioniert. Und dann habe ich eine Zusage bekommen für einen Radiosender, 94.3 RS2, liebe Grüße in Berlin. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, das sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich, und da war ich irgendwie schon fast Mitte 20 war ich da schon. Also schon, aber andere sind schon ganz woanders an dem Punkt. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, das ist das, was ich machen möchte.
Mhm.
Das habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben so gefühlt. Nie habe mich in der Schule, nie in keinem Fach so richtig zu Hause gefühlt. Es war alles nicht das richtige. Hobbys, die ich ausprobiert habe, war ich alles nicht so richtig da gut drin und so. Und da zum ersten Mal Radio. Ah, okay, alles klar, das ist das, was ich machen möchte. Und da bin ich geblieben. Dann von dem Sender zu einem anderen. Da dann ein Volo bekommen. Das war ein großer Tag in meinem Leben zu wissen.
Ja.
Oh, Volontariat. Ich bin jetzt hier 2 Jahre und dann eine Moderatorin ist krank. Wir brauchen jemanden, der einspringt für eine Sendung.
Mhm.
Dann wurde daraus meine Sendung, habe ich dann auch bekommen. Und dann hatte ich im Volo schon meine erste eigene Radiosendung, Laura Larsson Live hieß die.
Ja.
Und das war von da an, was dann, okay, jetzt habe ich hier wirklich was gefunden.
Guck mal, und auch nur, weil du dieses Praktikum bei AstroTV
hattest,
deswegen letztendlich hat es dir die Türen geöffnet. Hast du dir einmal selbst die Karten legen lassen, dann auch in der Redaktion?
Nein, habe ich nicht, aber ich kann dir sagen, ich habe die Horoskope eingesprochen. Das war mein erster Sprecherjob. Am Mikrofon, Horoskope einsprechen.
Ja, und hast du sie dir auch geschrieben?
Nee, die kamen irgendwo aus dem Drucker.
Ja, machen die sich auch selber so ein bisschen lustig darüber? Oder gibt es bei AstroTV auch sogenannte AstrologInnen, die auch ihren Job zumindest sehr ernst nehmen?
Nein, die nehmen das schon ernst.
Also ist das schon?
Würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe nicht gemerkt, dass irgendjemand sagt, was war hier für eine Kacke? So war es nicht. Die nehmen das schon ernst.
Ja. Aber sie nehmen es leicht.
Aber sie nehmen es auch leicht.
Okay, würdest du auch gerne Österreicherin werden? Ich hätte ja gerne die doppelte Staatsbürgerschaft.
Ist es so?
Ja, ich wäre gerne deutsch-österreichisch.
Und glaubst du, wenn du in Österreich wärst, weil das frage ich mich manchmal, du wärst Österreicher, hättest die doppelte Staatsbürgerschaft, würdest da auch leben, hättest die Hütte. Tun wir mal kurz um.
Ja.
Du würdest sagen, alles klar, Leute, ich lebe jetzt in Österreich. Glaubst du, es gäbe ab irgendeinem Jahr was du dann da schon lebst. Dem Moment, dass du plötzlich auch anfängst so zu sprechen. Glaubst du, dein Dialekt würde sich verändern?
Ich wünschte es.
Ich auch.
Ich liebe
ich
es
auch.
So.
Ich auch.
Weißt du, ich liebe es. Also das andere ist ja auch ein bisschen wie bayerisch, aber bayerisch finde ich auch irgendwie total
mag
urig
ich
und
auch.
Toll.
Urig, ja, gemütlich.
Und wienerisch ist ja sowieso eine Sensation, finde ich. Mhm. Und so. Ja, und ich glaube. Wobei ich habe mit Dirk Stiermann, der seit 40 Jahren dort einer der großen deutschen Stars mhm. ist und auch wirklich respektiert ist und so weiter, der würde das nie machen. Also der spricht wirklich Deutsch-Deutsch, obwohl okay. der ist österreichischer als so mancher Österreicher oder wienerischer als so mancher Wiener.
Also wäre es auch fast ein bisschen peinlich, wenn wir da,
ja.
stell dir vor, wir würden da plötzlich anfangen, ja. nur das weiter dann auch sagen, mein Gott, das ja. ist ja wirklich wie ein Berliner da plötzlich oder ja. jemand, der nicht aus Berlin kommt und plötzlich mit Icke und so anfängt. Und
was
so
ist denkt, super, super unangenehm. Wenn wir Schweizerisch im Radio nachmachen, also Baden-Baden, wir ja, werden noch in der Schweiz
stimmt.
gehört, kriegen wir sofort einen auf den Deckel. Wirklich Proteste, wirklich ganz schlimm. Aber ich war vorletzte Woche in Berchtesgaden und da habe ich gemerkt, dass ich so schon manchmal so diesen Tonfall
verstehe
mache.
Verstehe ich total. Gebe
ich mache den Tonfall und weil ich mich, glaube ich, gut dabei fühle.
Ja, weißt du? Ich fühle das so
ja,
sehr.
Ja, danke schön.
Auch beim
weißt du, ich
Essen,
sag dir, ja,
beim Essen bestellen oder so. Und dann sagt mein Mann auch immer, ist gut jetzt. Ist gut jetzt, Laura.
Ja. Ich glaube, nach einem Jahr würden wir beiden so sprechen.
Glaube ich auch.
Ja.
Ich glaube, wir würden es gut machen, sodass
ja.
Leute sagen, was? Ihr kommt gar nicht von hier. Ich glaube, so wäre es.
Wir werden gemeinsam den Test machen,
ja.
ob wir denn jetzt schon bereit wären für Österreich.
Machen wir jetzt einen Österreich-Test?
Ja.
Eieiei.
Machen wir jetzt einen Österreich-Test und zwar... Manuel Rübey, der Schauspieler. Kennst du Manuel Rübey?
Nein.
Manuel Rübey ist ein Schauspieler. Der hat den Falco damals auch gespielt in dem Kinofilm. Mhm. Verdammt, wir leben noch. Und Manuel Rübey hat uns etwas eingesprochen. Und es ist deine Aufgabe, einfach zu entziffern, was es heißt.
Oh Gott.
Also, das ist jetzt erstmal der Einstieg. Und
ja.
danach kommen einzelne Fragen zu bestimmten Passagen. Aber wir fangen mit Manuel erst einmal an.
Ja, ja.
Ja. Und es ist ein Gedicht von Christine Nöstlinger.
Ja.
Und du als alte Bibliothekarin und gelernte Bibliothekarin. Das hast du auch zu Ende studiert. Nee, hast du es zu Ende gelernt?
Da habe ich es zu Ende gelernt.
Das schon, ne?
Aber ich bin nicht Bibliothekarin.
Nein,
das muss man studieren. Ich bin Bibliotheksassistentin.
Bibliotheksassistentin.
Mhm.
Ja. Liest du viel?
Ja, aber nichts Hochtrabendes. Sehr trivial.
Ich lese gerade Berchtesgaden.
Den
Roman von Caroline Otter. Otto, ich find's gut.
Okay.
Mir gefällt es. Du kennst es noch nicht.
Kriegt man einen guten Vibe, also einen guten...
Es geht um die Zeit, als Deutschland damals aufgegeben hat, Zweiter Weltkrieg, und die Amerikaner kommen nach Berchtesgaden.
Aber es ist nicht trivial.
Wettlauf, das nicht. Nein, das ist nicht so trivial.
Aber es ist auch nicht schwer zu lesen, würdest du sagen?
Es ist auch nicht schwer zu lesen.
Okay.
Aber es tauchen viele Personen auf.
Mhm,
also man muss schon
Überblick,
ganz schön umswitchen.
Ja,
aber es ist trotzdem sehr, sehr lesbar.
Okay.
Und es ist die Zeit. Und Berchtesgaden, du warst in Berchtesgaden schon?
Klar.
Ja. Es ist ja wirklich der hinterste Winkel Deutschlands.
Mhm.
Also bis man da erstmal ist. Mit Öffentlichen geht es so gut wie gar nicht.
Mhm.
Aber es ist der hinterste Winkel Deutschlands. Und damals war ja irgendwie hier oben Berghof. Hitler war ja große Teile des Zweiten Weltkriegs oben auf dem Berg, da hier Obersalzberg.
Genau.
Ja, und die Amerikaner haben also jetzt nach Kapitulation Deutschland, mussten sie diesen letzten Winkel noch einnehmen mit dem Führerquartier da. Das war das Ende des Weltkrieges dann.
Ja, ja.
Und Amerikaner und Franzosen wollten beide als Erste da sein und es ist ein bisschen so Wettrennen. Aber darum geht es in diesem Buch, 45.
Okay, kannst du empfehlen, also sehr gut.
Ja, ich bin aber erst bei Seite 100, aber ich kann es, glaube ich, empfehlen, es ist wirklich ganz gut. Okay, so, hier kommt der Satz von Manuel, das ist so eine knappe Minute. Da hören wir jetzt erstmal einmal mal so rein und du schaust, was du verstehst.
Mhm.
So.
Über die ganz armen Leute, Christina Nöstlinger. Gestern auf die Nacht bin ich mich heim dran gegangen. Angefangen hat's, weil er heimgekommen ist und ich keine Nacht mehr gehabt habe für ihn. Da hat er gefällt. Eine Wut hat's andere gegeben und wie ich gesagt habe, dass ich nichts kochen hab können, weil ich kein Geld mehr hab, hat er geschrien.
Liebe Grüße. Also,
noch den Kärntner Dialekt könnte ich anbieten.
Okay.
Los, leih laufen. Leih laufen lassen. Es ist kärntnerisch und auch hier wird die Übersetzung gegebenenfalls geliefert.
Nein, komm, mach ich.
Aber ich liefere sie gleich. Also,
lass es einfach laufen, heißt das. Und genau.
In welchem Zusammenhang sagt man das? Lass es einfach laufen.
Lass es einfach laufen.
Also Festival-Latein.
Ja.
Lass einfach laufen.
Lass einfach laufen.
Also du bist schon mal gerüstet für ein Musikfestival im Kärntner.
Sehr gut, das ist schon mal wichtig für mich persönlich.
Lass laufen. War nicht einfach, oder?
Überhaupt nicht. Na, arme Leute, habe ich verstanden, und dass er kein Geld hat.
Okay, Manuel hat auch eine Auflösung nochmal mitgeschickt. Er hat nämlich gedacht, wir würden es so rauskriegen.
Das ist ja Quatsch, Manuel.
Ich weiß. Achtung, das ist die Auflösung.
Schönen guten Morgen. Also, Satz für Satz. Gestern auf die Nacht bin ich mir heim dran gegangen. Gestern in der Nacht bin ich mich umbringen gegangen.
Hä? Ja.
Angefangen hat's, weil er heimgekommen ist. Angefangen hat es, weil er heimgekommen ist.
Das haben wir verstanden, oder?
Ja.
Und ich keine Nacht mal gehabt habe für ihn. Und ich kein Abendbrot für ihn zubereitet hatte. Da hat er gefeiert.
Na?
Da hat er geschimpft.
Ah.
Gefeiert.
Eine Wut hat's andere gegeben. Und wie ich gesagt habe, dass ich nichts kochen habe können, weil ich kein Geld mehr habe, hat er geschrien.
Okay, das haben wir verstanden.
Ein Wort hat das andere ergeben. Und wie ich gesagt habe, dass ich nichts kochen habe können,
ja,
weil kein Geld mehr da ist, hat er geschrien.
Ja.
Wenn ich zum Geld einteilen zu blöd bin, soll ich mir aufhängen gehen. Wenn ich zum Geld einteilen zu blöd wäre, sollte ich mich doch aufhängen gehen.
Okay, so, bis dahin. Wow. Er hat dann jetzt noch ein bisschen weiter übersetzt, hat aber vergessen, dass er uns gar nicht so viele Aufgaben gegeben hat. Er hat dann noch letztendlich weiter noch erklärt. Ja, okay, also wir haben...
Ja, habe ich Probleme mit. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Vielleicht kennst du sie, wenn du Österreich liebst, der Pass?
Hab ich noch nicht gesehen.
Okay, also das kann ich sehr empfehlen.
Ja.
Ich habe es jetzt schon zweimal geguckt. Und es spielt auch im Berchtesgadener Land, zumindest ein Teil Berchtesgadener Land und ein Teil Salzburger Land. Deswegen heißt es der Pass an der Grenze.
Na klar, diese krasse Strecke oben da,
genau.
Diese romantische Straße, genau. Oder wie die heißt. Wie heißt die nochmal? Die heißt Panoramastraße.
Panoramastraße, genau. Und es ist aber sehr düster. Es ist auch eher so ein Kriminalfall, der aufgelöst wird mit zwei Kommissaren, einer aus Deutschland, einer aus Österreich. Und ich musste irgendwann anfangen, mit Untertitel zu schauen.
Oh ja, okay.
Weil ich nicht, und das war aber nicht vorgesehen, die Serie hat es nicht vorgesehen,
so,
dass du das mit Untertitel gucken musst. Aber ich kriege ein zu viel. Ich verstehe diesen Kommissar nicht, diesen österreichischen Kommissar. Ich muss es mit Untertiteln gucken. Und zwar plötzlich habe ich viel mehr verstanden. Und jetzt, als ich das zweite Mal nochmal geschaut habe,
ja,
habe ich gedacht, Wahnsinn, das haben wir beim ersten Mal ja gar nicht geschnallt und so. Aber es lohnt sich trotzdem. Also der Pass, das kann ich dir jetzt empfehlen. Mit Untertitel aber.
Okay, habe ich notiert.
Sehr gut.
Ich versuche es mal. Okay, und weil es das Kärntner auch so viel Freude gemacht hat.
Ja, da habe ich ja gar nicht
Manuel
verstanden.
Noch was dahinter hergeschickt.
Ja, dann Leile und noch alles Liebe auch aus Kärnten. Ja, macht's es fein.
Ich finde das so schön.
Ja, dann Leile und noch alles Liebe auch aus Kärnten.
Was denn das Erste?
Ach. Ja, macht's es fein.
Das Erste ist Leile, lass laufen.
Ach das, okay.
Und wir haben es noch nicht mal wiedererkannt.
Oh, jetzt. Hilfe.
Lala.
Hilfe.
Lala.
Das ist wirklich...
Es gibt ja auch Heidenheim, ist ja auch ein Ort auf der Schwäbischen Alb. Und da hat diese Fernsehserie Chappell gespielt. Hast du mal gesehen?
Nee.
Ich glaube, die hat einen Grimme-Preis neulich auch bekommen. Das ist alles so urschwäbisch. Und Heidenheim heißt aber auf Schwäbisch Hä.
Nicht dein Ernst.
Ja, es ist Hä. Und die verstehen das. Genauso wie natürlich so Herxheim im Pfälzischen. Das ist bei mir um die Ecke. Das ist im Herxe. Das ist dieses Heim, Herxe. Mhm. Und Heidenheim ist noch krasser. Das
kann nicht wahr sein.
Mhm. Ist lustig, oder?
Ja.
Okay. So, das war also der Einstieg.
Mhm.
Und jetzt kommen ein paar einfache Sachen.
Okay.
Und du musst jetzt einfach nur ein paar Fragen beantworten dazu, zu jedem dieser kleinen Passagen.
Boah.
Okay, Achtung. Aber es wird, glaube ich, jetzt einfacher. Und wir sind jetzt im Wienerischen.
Ich bin da. Mhm.
Wir sind im Wienerischen. So, dann fange ich mal an mit dem hier. Achtung.
Servus, du Nudelag. Erst schmeiß uns eine Runde, bist du eh so aufgeknädelt in letzter Zeit. Oder hast du einen Igel in der Tasche?
Ich habe kein.
Okay, wir hören uns das einmal noch mal
verstanden.
Kurz an. Ich weiß, es ist nicht sogar. Also, es ist jetzt nicht der Manuel übrigens, das ist mein bekannter Peter.
Grüße.
Der in Wien wohnt. Unser Wiener in Residence sozusagen bei unserem Viva der Tag Liebling Podcast. Das ist der Peter.
Mhm,
also.
Servus, du Nudelag. Erst schmeiß uns eine Runde, bist eh so aufknädelt in letzter Zeit. Oder hast du einen Igel in der Tasche?
So, zu was wird die Person aufgefordert?
Dass er duschen gehen soll.
Nein. Hallo, du Trottel, gib eine Runde aus. Ich denke, du bist sehr mit Bargeld bestückt oder sticht dich ein Igel, wenn du in die Tasche greifst.
Wow.
Das,
was?
Genau, das erste Wort ist, hallo, du Trottel, du Nudelauge. Also, du Nudelauge. Das können wir noch kurz mal an, Nudelauge.
Nudelauge.
Servus, du Nudelag. Erst schmeiß uns an und du bist eh so aufknädelt in letzter Zeit. Oder hast du einen Igel in der Tasche?
Ach, ja, es ist sehr schwer. Selbst wo ich jetzt weiß, es ist sehr schwer. Okay, jetzt wird's etwas einfacher.
Okay.
Achtung.
Servus, Alter. Ich sei so hab und brenn mir ein Saftl, weil ich roch wie ein Kaisersimme.
Worauf möchte die Person eingeladen werden? Das ist die Frage.
Also nochmal hören.
Wozu möchte die Person eingeladen werden? Ja.
Servus, Alter. Ich sei so hab und brenn mir ein Saftl, weil ich roch wie ein Kaisersimme.
Kaisersemmel. Er sagt was mit Kaisersemmel. Also das sagt er schon.
Das ist das Fiese.
Das
aber
ist das Fiese.
Genau,
aber
und dieser Satz mit der Kaisersemmel, und ich kriege ihn auf Österreichisch auch nicht hin, der heißt, ich bin derzeit nicht liquide. Ich bin also irgendwie irgendwas wie eine Kaisersemmel. Aber vorher sagt er ein Saftl. Und ein Saftl ist ein Getränk. Er möchte einfach nur auf ein Getränk eingeladen werden.
Wir können da nicht hin. Ich kann da nicht hinziehen.
Ja, vor allem, du kriegst einfach auch keine Gelee-Bohnen zu essen, wenn du keine richtigen Antworten hast.
Oh nein.
Machst. Verstehst du? Deswegen, okay, probieren wir es beim nächsten Mal. Beim nächsten. Achtung.
Erst, Alter, ich glaube, ich werde einen Schurch machen. Weil das Suderei geht mir am Zager. Dere.
Ja, es ist wirklich nicht einfach.
Was ist die Frage?
Also die Frage ist, von was ist die Person genervt? Ich finde das wie so Volkshochschule, weißt du, wenn man so Fragen beantworten muss. Okay. Das ist so C1.
Das ist wirklich C1.
Verwiderisch, C1-Niveau. Achtung.
Erst, Alter, ich glaube, ich werde einen Schurch machen. Weil das Suderei geht mir am Zager. Dere.
Das ist für mich eine ausgedachte Sprache,
ja,
die ich da höre.
Hör zu, mein Freund, ich werde dich verlassen, denn dein Gemeckere geht mir gegen den Strich. Und das ist Suderei. So. Vielleicht wird es jetzt aber einfacher.
Es tut mir leid, dass ich hier so versage, aber was soll ich machen?
Das macht doch nichts. Wer will hier 100 Euro für die halbe Stunde? Achtung.
Die Stichkatz wie ein Killer von mir für eine halbe Stunde. Und Barf die Kralle hat es gesagt. Die Stichkatz wie ein Killer von mir für eine halbe Stunde. Und Barf die Kralle hat es gesagt.
Die Strichkatz.
Guck mal, wie ich dich hier mit verzweifelten Augen angucke. Ja, ich wein gleich.
Die Strichkatz.
Was ist denn die Strichkatz?
Eine Prostituierte. Die Strichkatz.
Das kann doch nicht wahr sein.
Okay, und dann das Letzte.
Guck mal, ich habe nichts richtig, aber ist nicht schlimm, oder?
Das ist gar nicht schlimm. Okay. Das Lustige ist, jetzt, wo ich mir das auch nochmal anhöre, verstehe ich auch nichts. Wirklich. Okay, und die letzte Frage ist, was will die Person anziehen, um abends mit einer sehr hübschen Dame sich bei einem engen Tanz näher zu kommen? Okay, das ist die einzige Frage.
Was möchte
sich die Person anziehen?
Jetzt haue ich mich in die Ansapanier. Und wer mit einer Frauen an Lamour-Hatscher tanzen?
Lamour-Hatscher? Das ist so ein enger Tanz.
Klar, es ist das.
Eine Lamour-Hatscher, genau. Und hier ist das entscheidende Wort.
Ja.
Achtung.
Jetzt haue ich mich in die Ansapanier. Und wer mit einer Frauen an Lamour-Hatscher tanzen?
Okay, die Ansapanier.
Die Ansapanier.
Genau, und das ist irgendwie das schönste Gewand, das man hat. Das ist irgendwie so die Sonntagskleidung. Das nennen die immer so Ansapanier. Und Ansapanier von Einser, also die 1A.
Ah, okay. Ja, gut.
Okay.
Tja, was soll ich sagen?
Ja, und ich hatte denen extra als Aufgabe gegeben, gibt uns wirklich Sätze, die wirklich anstrengend zu verstehen sind. Weißt
die
du,
sind
dass
wirklich
es nicht
anstrengend.
So, dass es nicht so lalli ist.
Ich bin richtig müde.
Aber kannst du noch? Kannst du noch weiter?
Ich kann noch, aber das hat mich wirklich fertig gemacht.
Okay, komm, wir machen was.
Ich hatte gar kein Erfolgserlebnis.
Ich weiß.
Verstehst? Gar nicht. Null gerade. Aber ist okay.
Okay, das heißt, dass du einfach noch öfter nach Österreich musst.
Ich glaube auch.
Das ist doch die Lösung.
Ja, ist es.
Naja.
Ich komme ja gerade.
Wo warst du jetzt zuletzt?
Zuletzt war ich, ja, wie nennt man das denn? Das ist diese Zugspitzenregion.
Oh.
Das ist wirklich, also ist ja wirklich nur der Anfang von Österreich, weil es war direkt hinter der Grenze, hinter Garmisch.
Okay, also ist das schon Allgäu? Nee, ist es oder
hinter
Garmisch. Ja, Tirol beginnt da schon, ne?
Ja, ich glaube, ja. So ganz. Es ist schwer einzuordnen für mich.
Ja, ich war neulich in Hinterhornbach. Mhm. Das ist direkt hinter Füssen und dann über die Grenze Reute kommt dann das ist Reute. Und direkt dahinter ein sogenanntes Auszeitdorf, weil einfach da die Zeit stehen geblieben ist.
War das wohl schön?
Ich liebe das. Das war Schnee allerdings. Ich weiß nicht, wie es im Grünen aussieht.
Ja.
Aber du gehst da spazieren und du hörst kein einziges Auto. Da ist nichts.
Perfekt.
Ich fand es großartig.
Perfekt.
Ein kleines Dorf und so ganz süß und idyllisch. Da kommt auch nicht so viel Sonne hin, so irgendwie so am Nachmittag.
Mhm.
Aber dafür liegt der Schnee da. Schneller und länger.
Ja.
Und ich fand's super. Und das ist eines der sogenannten Auszeitdörfer. Was ist das für eine geile PR-Kampagne?
Das ist perfekt.
Das sind so
perfekt
vier Dörfer.
Für alle Großstädter.
Ja, ne? Ja, aus der Dörfer. Okay, und du warst bei Garmisch hinten, aber im Österreich.
In Österreich, ja. Und auf der österreichischen Zugspitzseite sozusagen.
Und es war gut?
Es war wunderschön. Es war wunderschön.
Es war wunderschön. Machst du so Touri-Sachen dann auch? Also warst du schon im Salzbergwerk in Berchtesgaden?
Nein, da war ich noch nicht.
Okay. Warst du auf dem Königssee?
Ja, wir sind rübergefahren.
Nach St. Bartholomä?
Richtig, mit der Trompete, diese Geschichte. Hab ich ja geweint. Weißt du?
Spielt er auf dem Schiff oder an Land?
Auf dem Schiff. Mitten auf dem Königssee spielt er Trompete. Okay. Und das klingt ja dann so, das heilt ja so ganz, ganz doll wieder aufgrund der Berge drumherum. Und ich zuerst dachte ich, was soll das? Warum holt er jetzt eine Trompete raus? Alles ist still, alle auf dem Boot sind plötzlich still. Und dann heilt diese Trompete wieder und man hat da dieses Panorama und da habe ich geheult, da konnte ich nicht mehr, also es hat mich richtig toll berührt. Ja, Königssee war toll, natürlich touristisch, am Ende auch irgendwie.
Ja, das ist schon richtig
besonders
so
drumherum,
schlimm.
Diese Stände da und so, aber das Königssee als solcher ist trotzdem sehr, sehr schön, finde ich,
ja.
Mit der Trompete.
Wir machen eine kurze Autovervollständigung. Du vervollständigst einfach ein paar Sätze. Also es ist jetzt dir einfach. Wirklich, das ist ein Kinderspiel. Nach Österreichisch ist das ganz
einfach. Wenn du das schon sagst.
Nein, das meine ich jetzt aber wirklich so. Du kannst mir glauben. Vertraust du mir?
Nein.
Das ist eine gute Voraussetzung. Nein, sitzt nicht. Nein. Okay, pass auf. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt. Also du kannst dir Sachen ausdenken.
Ist eine persönliche Frage jetzt an dich oder was?
An dich, nicht an mich.
Ach so, an mich?
Ja.
Ah, ich dachte, ich muss jetzt wieder was raten und du, ich muss jetzt sagen, welches Tattoo du dir niemals stechen lassen hast.
Du sollst Sätze vervollständigen. Deswegen hieß es Autovervollständigung, damit du die Sätze vervollständigen kannst.
Tut mir leid, ich bin mal ein bisschen, einmal dauert's.
Ja, aber das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, ach so, ich verstehe, du denkst, dass ich das gesagt habe. Nein, also das Tattoo,
gut, jetzt ist es da.
Witzig, zum ersten Mal, dass jemand aber aus der anderen Perspektive das sieht.
Ja, guck.
Ah, das sagt bestimmt irgendwas über dein Gehirn, wie dein Gehirn funktioniert. Wie funktioniert dein Gehirn?
So funktioniert es.
Okay,
das Tattoo, was ich mir nie habe stechen lassen. Also ich sag mal so, erstmal hätte ich mir gerne alle Tattoos, die ich habe, nicht stechen lassen.
Oh, wie viele hast du denn? Ich kenne nur zwei vom Handgelenk, du hast zwei Sterne jeweils.
Ich habe zwei Sterne am Handgelenk, ich habe am Unterarm so ein Segelboot, da steht drauf, I refuse to sink, ist der Horror. Ich habe das... Ja, ist schlimm.
Das ist aber ganz süß eigentlich.
Nee, ist furchtbar. Dann habe ich am Schlüsselbein steht With Every Heartbeat. Das ist ein Song von der Sängerin Robin. Mhm. Dann hinten am Nacken habe ich ein L und ein N. Das steht für meine Schwester Natalie und für mich Laura. Und dann habe ich auf dem anderen Unterarm steht Kärlek. Das ist schwedisch und heißt Liebe.
Oh, Kärlek.
Kärlek.
Das klingt gar nicht so schwedisch, finde ich.
Kärlek geschrieben. Kärlek, okay, cool. Kärlek. Und aber welches ist es nicht geworden? Es ist Gott sei Dank ist es nicht geworden. Auf dem Dekolleté Schwalben.
Oh.
Denn ich hatte mal so eine Phase, das war auch, glaube ich, so in den 2010er Jahren. Da sind auch all die anderen Tattoos, ich habe entstanden. Und da war eigentlich mein Vorhaben, möchte so Hals und Dekolleté möchte ich eigentlich komplett zugehackt, wie man ja sagt, haben. Mit so Schwalben und Flammen und Kirschen und Diamanten und so Rockabilly-Items. Und das ist es leider Gottes nicht geworden.
Okay.
Aber heute denke ich, na Gott sei Dank.
In welcher Phase deines Lebens war das, als du dir die Tattoos hast stechen lassen?
Da bin ich frisch nach Berlin gezogen, ganz frisch und habe eigentlich bin hier gescheitert eigentlich in Berlin. Ja, ich hatte kein Geld, ich habe auch keine gute Wohnsituation gehabt und war relativ perspektivlos. Hatte meine Ausbildung gerade fertig als Bibliotheksassistentin in Parchim und bin aber nach Berlin gezogen und wollte hier irgendwie zum Radio und zu den Medien und das hat aber alles nicht geklappt und dann habe ich so gestruggelt, wie man so sagt. Und da sind diese furchtbaren Tattoos entstanden.
Und du hast sogar so weit gestruggelt, dass du richtig Schulden gemacht hast damals.
Ja.
Oder Berlin
war
eine richtige Zeit mit Schulden.
Ja,
also wir reden hier von 10.000 Euro oder was?
Ja, so kommt hin.
Wodurch?
Ich hatte damals, es war wirklich schlimm, als ich in meiner Ausbildung war, war alles noch in Ordnung. Und da bin ich zum allerersten Mal nach Amerika gereist.
Ah.
Mit einer damaligen Freundin. Die hatte da so Gasteltern, weil die mal in Amerika war und die haben uns eingeladen. Und dann, das war mein großer Traum, einmal nach Amerika. Und dann hat sie gesagt zu mir, es wäre gut, wenn man dafür eine Kreditkarte vor Ort hat. Ich hatte keine. Meine Eltern hatten auch keine Kreditkarte. Das war irgendwie nicht so ein Ding, dass wir eine Kreditkarte haben. Ja. Und habe ich mir eine Kreditkarte geholt für Amerika. Und das war ein Problem, dass ich eine Kreditkarte hatte, weil da kann man ja damit bezahlen, auch wenn man eigentlich gar kein Geld hat. Das ist ein Problem, weil als ich dann nach Berlin gezogen bin, hatte ich keine Kohle. Aber ich wusste, ich habe diese Kreditkarte.
Okay.
Und dann habe ich halt angefangen, Dinge, auch Essen, Trinken, Sachen mit dieser Kreditkarte zu bezahlen und bin von Monat zu Monat immer mehr in Schulden gekommen. Und dann hatte ich irgendwann noch BAföG-Schulden, die ich dann hätte zurückbezahlen müssen. Mhm. Und so kommt man dann auf 10.000 Euro irgendwann, ja.
Aber es ist krass, oder? Dass man das Bewusstsein, also bei mir ist es einfach so, ich krieg schon, wenn ich 5 Euro schon im Minus wäre, würde ich schon unruhig werden.
Ich heute auch. Das
ja,
kannst
das
du aber glauben.
Das glaube ich dir auch. Und es ist aber so krass, dass man da eine Phase hat, wo man diesen Gedanken einfach so nach ganz hinten schiebt.
Ja, obwohl der eigentlich immer präsent war, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ich habe da wirklich schlaflose Nächte gehabt. Das war schon immer in der Präsenz. Es war nicht weg.
Okay.
Und ich habe mir ja auch nicht von dem Geld oder von dem nicht vorhandenen Geld ja auch nicht irgendwie Quatsch gekauft. Also es war jetzt nicht, was ich gesagt habe, ja, nö, mache ich jetzt Türkei, 2 Wochen Urlaub, aber kann ich eigentlich gar nicht. Sondern das waren leider alles alltägliche Sachen. Also ich bin mit der Kreditkarte halt zum Supermarkt gegangen und habe halt so eine gekauft, dass ich die Woche über noch essen und trinken konnte oder irgendwie Miete bezahlen konnte oder weißt du, oder natürlich brauche ich einfach auch mal eine Winterjacke, aber das waren so, also ich hatte so essentiell keine Sachen. Es sind keine Schulden, die durch Quatsch entstanden sind und durch irgendwie sie sich nicht unter Kontrolle haben oder kaufsüchtig sein oder so. Das war immer präsent. Aber heute, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Okay. Auch so dieser Moment, wenn du an der Kasse stehst und nicht weißt, kann das sein, dass die Karte jetzt nicht geht? Und okay. Ich sage dir, das ist nicht nur einmal passiert in meinem Leben in der Zeit. Und das ist wirklich niederträchtig.
Heute hast du das Gefühl aber nicht mehr.
Nein.
Aber dir muss es damals dann ja auch wirklich richtig schlecht
ja,
gegangen
ging mir
sein.
Auch
oder
schlecht.
Ich glaube, wenn man das so auch verdrängt und dann trotzdem ausgibt, das hat dann immer damit zu tun, dass es einem einfach wahnsinnig schlecht geht.
Ja, und es war mir auch so unangenehm, darüber zu reden. So, also so meinen Eltern wollte ich das gar nicht sagen, weil...
Hast du von denen so ein bisschen Geld, Studiengeld mitbekommen? Oder
das
hast du
konnten die
oder
nicht.
Hast du, das konnten sie nicht?
Das konnten
okay.
sie nicht.
Und du hast gejobbt einfach
genau.
nur und versucht, damit über die Runden
genau,
zu kommen.
Genau,
was halt nicht immer leicht ist.
Das geht nicht.
Wenn man noch studieren
das
will.
Das finde ich auch, ist ein großes Ding, wenn man in die Medien möchte und sowas wie Radio, Fernsehen, Zeitung oder so machen möchte. Oder generell auch irgendwie studieren. Natürlich gibt es ganz viele Menschen, die das auch hinbekommen. So, ne? Aber ich glaube, so ein bisschen Unterstützung hilft natürlich. Und was schon hilft ist, und das habe ich dann die Erfahrung gemacht, als ich am Radio war, da waren ja noch andere PraktikantInnen. Und ich habe mich gefragt, wie machen die das? Bis ich geschnallt habe, na, die wohnen ja alle in Berlin. Das heißt, sie wohnen alle noch bei ihren Eltern.
Ja.
Und die Miete ist der größte Faktor gewesen,
okay.
der mich so fertig gemacht hat in der Zeit.
Und damals war es noch relativ günstig
ja,
im Vergleich zu heute, oder?
Also schon nicht mehr so günstig, wie ich mit so dachte, weil ich komme ja aus Parchim und ist ja nicht so weit von Berlin entfernt. Und da hatte ich so die ersten älteren Freunde, die nach Berlin gezogen sind. Und die haben schon noch eine ganz andere Miete bezahlt, als dann ich, die 3 Jahre später nach Berlin gegangen. Aber okay. jetzt natürlich fernab von Gut und Böse.
Ja.
Aber in so dieser absolut goldenen Zeit, hier irgendwie 200 Euro für eine einigermaßen gute, da war ich auch nicht mehr.
Ja klar, so passiert das dann einfach.
Ja,
komm, wir trinken jetzt erstmal was.
Ja, komm.
Weil man kommt ja nicht zum Trinken.
Man
also
kommt ja
ich,
gar nicht zum Trinken
Also ich
hier.
Schon eher als du.
Cheers.
Okay. Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist.
Oh, ich muss was Primitives sagen.
Ja, klar, gerne.
Es ist das. Ja, es ist leider so.
Oder kommt. Ja.
Nee, nicht sexuell, ist keine Angst. Aber primitiv im Sinne von, das ist jetzt wirklich nicht, ich kann jetzt halt nicht sagen, das Knacken von einer Schallplatte oder so, das fände ich jetzt irgendwie schön. Das kann ich nicht sagen.
Nee, darum geht es auch gar
bei
nicht.
Mir,
es geht um dich.
Um die Wahrheit, ne?
Ja.
Es ist Soundtrack meines Lebens, zumindest seit vielen Jahren, zu vielen Jahren schon, ist das Öffnen, dass dieses Geräusch immer eine Dose öffnet. Ich habe nämlich leider ein Problem. Ich liebe kalte, sprudelige Getränke aus der Dose. Es darf auch sehr gerne ein Energy Drink sein. Und für mich schmeckt alles aus einer Dose. Und ich trinke jetzt kein Bier, keine Angst. Aber Cola. Auch in Amerika gibt es das viel, so Sparkling Water.
Mhm.
Und dann ist es aber in so einer kalten, aus dem Kühlschrank Dose. Ich hatte heute schon eine Dose, kann ich dir sagen. Ich hatte heute schon eine Dose. Und das ist der tägliche Soundtrack meines Lebens. Und es triggert mich auch, im positiven Sinne vielleicht, wenn ich irgendwo höre, dass jemand so eine Dose öffnet, da bin ich wie so ein pavlovscher Hund, da habe ich Durst. Sofort, dann will ich sofort was trinken. Dieses Geräusch von einer sich öffnenden Dose mit dieser Lasche oben dran, das ist der Soundtrack meines Lebens. Ja.
Ich kann es gar nicht.
Ich kann es auch nicht.
Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, ich könnte es besser.
Tut mir leid. Ich muss dir sagen, kannst du nicht.
Also tut mir leid. Ich habe heute leider keine Dose für dich. Also.
Ja.
Ich glaube, ich konnte das mal besser.
Ja?
Ja, ich habe es verlernt.
Okay.
Ich hab lange auch nicht mehr aus der Dose getrunken. Okay, aber interessant. Mhm. Oh ja, diese Energy Drinks, die sind ja pures Gift eigentlich, oder?
Hör auf, das zu sagen. Hör auf, das zu sagen zu mir. Aber ja, ist es. Das ist, mein einziges Laster, würde ich sagen.
Weiß dein behandelnder Arzt oder Ärztin das? Denn du leidest ja auch unter Morbus Crohn zum Beispiel. Das ist ja etwas, mit dem du einfach regelmäßig zu tun hast. Und da hätte ich jetzt gedacht, das ist dafür wahrscheinlich gar nicht förderlich.
Ehrlich gesagt würde ich mir das fast wünschen. Aber ich finde das eine ganz seltsame Art und Weise. Das stimmt mit diesem Morbus Crohn. Wahrscheinlich habe ich das schon viel, viel länger. Aber die Diagnose habe ich erst vor 2 Jahren bekommen. Okay. Hat auch gedauert, bis wir da überhaupt drauf gekommen sind, was ist denn da jetzt los. Ich hatte nämlich ganz viele Wochen lang hohes Fieber. Und es ging mir sehr, sehr schlecht. Und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Und bin von Praxis zu Praxis, bis ich irgendwann mein behandelnder Arzt damals gesagt hat, er muss ja jetzt ins Krankenhaus, weil ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und da war ich 10 Tage in der Charité in Berlin und wurde durchgecheckt von Kopf bis Fuß, bis ich eine Diagnose bekommen habe, es ist Morbus Crohn. Und man hat es nicht so schnell rausgefunden, weil der Crohn, der kann ja überall sein, der kann ja überall liegen, weil mir liegt da an einer am Ende des Dünndarms und das ist eine nicht so häufige Stelle. Ist jetzt auch nicht super unnormal.
Was ist der Crohn letztendlich?
Eine chronische Entzündung. Eine Entzündung.
Also der Crohn, das habe ich ja noch nicht gehört, deswegen der Crohn liegt da.
Ja, der Crohn liegt da.
Die Entzündung da.
Die Entzündung liegt da an einer Stelle, die nicht so häufig ist. Aber jetzt, ich höre jetzt schon 1000 Leute, die sagen, hey, bei mir ist auch so. Nee. Okay, whatever. Deswegen aber hat man das relativ spät rausbekommen. Und ich habe diese Diagnose bekommen, auch relativ, wurde dann so gesagt, da kam ich gerade von einer Magenspiegelung und dann hat man wird doch so ein bisschen sediert und ist, wenn man aufwacht, schon so ein bisschen noch, wo bin ich, so ein bisschen, als würde man gerade aus der Vollnarkose aufwachen.
Ja, so eine Zaubermilch. Genau. Man ist eigentlich bei Bewusstsein und macht doch mit, aber man kriegt es nicht mit.
Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn.
Zaubermilch,
eigentlich.
Ich kenne es nur unter Zaubermilch. Ja.
Aber man ist trotzdem danach so ein bisschen, weißt du?
Man muss abgeholt werden, man darf noch nicht alleine in die S-Bahn steigen.
Richtig. Und ich wurde dann zurück in mein Zimmer gerollt. Ich war ja nun auf Station. Und dann war ich noch so halb im Delirium gefühlt. Und dann standen da aber mehrere Menschen, die gesagt haben, ist Morbus Crohn. Und sind ja wieder gegangen. Das war die Diagnoseübermittlung. Und ich habe dann irgendwann gefragt bei der Entlassung, darf ich dann, weil ich habe natürlich sofort recherchiert und 1000 Videos und man wird auch wuschig. Das kann ich aber mal sagen. Das kann ich auch nicht, also sich informieren ist wichtig.
Wuschig im Sinne von ängstlich.
Ja, weil das, wenn du im Internet anfängst, nach sowas irgendwie zu recherchieren, dann darfst du eigentlich gar nichts mehr essen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich bin großer Fan von den Ernährungsdocs, die da so irgendwie ihre Tipps geben und ich versuche auch so ein bisschen danach zu leben. Ich schaffe es aber nicht immer. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich bin gerade um 100.000 gekommen, tut mir leid.
Ja, aber dafür sind wir ja hier.
Dass ich bei der Entlassung gefragt habe, darf ich denn irgendwas nicht essen? Sie dürfen alles essen. Okay, das ist erstmal nicht bekannt. Und du weißt ja vielleicht auch so ein bisschen, wie Krankenhausessen ist. Und ich bekomme da also diese Diagnose Morbus Crohn und bekomme das furchtbarste Essen. Und so ist es auch heute noch, wenn ich meine Check-ups habe. Und dann ist es so, vertragen Sie irgendwas nicht? Wo ich denke, Alter, keine Ahnung, ich habe Morbus Crohn.
Also ich vertrage Gemüse nicht.
Ich vertrage Gemüse nicht. Also eigentlich würde ich mir eigentlich wünschen, dass mir jemand wie meine Ärztin mir da so ein bisschen mehr mich an die Hand nimmt oder... Ich habe auch von Leuten, die auch betroffen sind, ganz oft, ey Laura, du weißt schon, man hat so als Morbus Crohn-Patientin hat man auch ein Recht auf Ernährungsberatung, die cool. Kasse übernimmt.
Ja.
Das hat mir noch keiner gesagt bisher. Das sind Dinge, die ich nicht weiß.
So. Eigentlich komisch.
Ich kann mir aber natürlich denken, meine Frage zu beantworten, dass ein Energy Drink aus der Dose jetzt wirklich nicht das Förderlichste ist für eine chronische Darmerkrankung. Das weiß ich und das habe ich auch immer on my mind. Aber wie gesagt, manchmal ist der Verstand, ja, du weißt, nicht. Manchmal muss er ausgestellt werden, muss er nicht.
Nein.
Aber wir wissen, ich glaube, ganz viel in unserem Leben, was auch für Menschen ohne eine chronische Darmerkrankung oder so, was für uns nicht gut ist. Und trotzdem, auch jeder Raucher weiß oder Raucherin weiß, das ist nicht gut. Warum
rauchst
machst du es dann? Sehr, 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 sehr selten.
Okay.
Es hat sich nie durchgesetzt bei mir, Gott sei Dank.
Okay.
Aber ich kann schon mal auf einer Party meine Zigarette rauchen. Finde es dann aber auch natürlich ekelhaft. Es passiert aber schon mal. Aber ich habe es dann mal versucht, so aus Coolness-Gründen, als Teenagerin. Das hat sich aber nie. Ich bin keine Raucherin.
Aber interessant, dass kein Arzt was gesagt hat. Denn ich weiß nur, wenn Ärzte das untersuchen, dann können sie dir danach sofort sagen, wie du lebst und was du isst. Weil man das ja alles am Darm irgendwie erkennen kann.
Nee, ich habe diese Art von Einschätzung, ehrlich gesagt, nie bekommen.
Okay. Aber das Gute ist ja, zwischen all deinem Brokkoli und Aubergine und was du isst, ist doch dieser Energy Drink auch wirklich, spielt doch gar keine Rolle.
Schön wär's.
Spielt doch gar keine
Schön
Rolle.
Wär's.
Ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit transportiert, ist...
Boah! Ein Geruch, der mich in die Kindheit transportiert. Und zwar Bungalow-Geruch. Kennst du Bungalow-Geruch? So ein bisschen modrig.
Teppich her dann, oder was?
Ich finde, es riecht so, also ich finde sehr viele Bungalows riechen so ein bisschen, wenn man so den ganzen Winter immer ein Bungalow hat und man war den ganzen Winter nicht in diesem Bungalow und dann geht man da zum ersten Mal rein und dann riecht es so ein bisschen modrig, abgestanden, alt.
Also reden wir von so einem Sommerbungalow.
Sommerbungalow.
Also nicht von einem Haus, in dem man
wohnt.
Sondern, okay,
Entschuldigung,
so ein Sommerbungalow.
Du hast total recht. Nicht der Baustil Bungalow, sondern so ein Feriendomizil-Bungalow. Meine Großeltern hatten ganz, ganz viele Jahrzehnte so einen Bungalow, so ein DDR-Bungalow am Plauer See. Also in Mecklenburg-Vorpommern bei uns um die Ecke. Da fährt man so eine halbe Stunde hin. Und da habe ich meine Sommer immer verbracht.
Mhm.
Und diesen Geruch werde ich niemals vergessen, wie dieser Bungalow gerochen hat. Immer so ein bisschen nach altem Gebäude, ganz bisschen modrig. Und kühl, so ein Bungalow ist auch immer viel kühler als der Sommer, der draußen so passiert. Also ein sehr praktisches Gebäude für so einen Sommer.
Total.
Und diesen Geruch, das ist für mich, der würde mich sofort an den Plauer See, in meine Kindheit zurückversetzen.
Schön.
Mhm.
So, dann eine richtige Laura-Frage. Mein letzter überflüssiger Online-Kauf war...
Lieb, dass du fragst. Ich weiß noch nicht, ob es... Also es sollte eigentlich nicht überflüssig sein. Es hat sich aber bisher als überflüssig herausgestellt. Und zwar habe ich mir online gekauft 4 Yoga-Blöcke. Das sind so kleine Blöcke, die man benutzt, um sich dehnen zu können. Und ich möchte bis zum Ende des Jahres oder Herbst, besser gesagt, Spagat lernen. Haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Ich gehe auf Arena-Tour.
Ja.
Diese Tour heißt oder wird heißen Balaton 97. Das war nämlich der Ort, an dem ich damals immer Urlaub gemacht habe als kleines Kind.
Aha.
Mit meinen Eltern und dann auch noch als Jugendliche. Wir sind immer in den Balaton gefahren, immer nach Ungarn. Ich habe nie woanders Urlaub gemacht, sehr, sehr viele Jahrzehnte in meinem Leben. Und in diesem Programm, auf dieser Bühne, wird es um Urlaube gehen. Nicht nur um meinen Urlaub am Balaton, aber es steht so ein bisschen sinnbildlich für meinen Urlaub jetzt auch als erwachsene Person. Es geht um Urlaub und Ferien und Sommerferien und Ferien in den Nullerjahren in der ostdeutschen Kleinstadt. Das sind so die Themen, die da auf der Bühne behandelt werden. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, es ist keine reine Comedy-Show, auch.
Ja.
Hauptsächlich steht im Fokus schon Stand-up, Storytelling. Aber ich möchte auch singen und ich möchte auch tanzen. Und ich lerne gerade, ich habe wirklich Training, werde ich zweimal Training haben, richtig professionelles Tanztraining. Und in diese Choreografie, die auf dieser großen Arena-Bühne dargeboten wird, höchstwahrscheinlich, soll ein Spagat stattfinden. Das ist mein Ziel. Ich möchte einen Spagat schaffen.
Ja.
Und dafür müsste ich üben. Und da hat meine Trainerin, die ich habe, gesagt, du bräuchtest so eine Yoga-Blöcke, damit du dich in den Spagat reindrücken kannst.
Damit man so über den Boden schwebt, so ganz langsam, richtig.
Korrekt.
So, du könntest auch 2 Tische links und rechts hinstellen und es da machen.
Ja, könnte man auch, aber man muss immer tiefer werden. Man kann sich das besser mit so Yoga-Blöcken bauen.
Konntest du Spagat mal?
Ich konnte mal Spagat. Ich bin auch jetzt nicht, ich schaffe das, glaube ich, schon, sage ich jetzt einfach mal so. Aber
wie weit kommst du? Wie viel Prozent? Welchen Winkel kannst du bisher schon?
Ich würde sagen, es...
Du hast eine Jeans an, ja, sonst kannst du es machen, aber Jeans
geht nicht. Ich bin auch
nicht
warm. ich würde sagen, es fehlen noch so 30%.
Okay, du bist weit aber schon.
Ja, das geht. Das ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren. Das, man muss jetzt nicht bei Null anfangen. Aber die Yoga-Blöcke würden helfen. Und sie liegen jetzt seit... Also ich habe sie bestellt online und die liegen, ich würde sagen, so seit zwei Monaten sind sie da, sag ich mal, zu Hause. Und die Folie ist auch noch drumherum. Sie wurden noch nicht benutzt von mir. Und ich, also sie, Stand jetzt sind sie ein Fehlkauf.
Okay.
Denn aber sie werden nicht genutzt.
Aber sie müssen nicht als Fehlkauf enden.
Nein, das
denn
muss nicht
am Ende,
sein.
Wenn dann die Panik kommt, wann wirst du unruhig? Also ich meine, wann wirst du unruhig? Wann wird das passieren? Wann geht's los? Im Dezember, oder?
Im Oktober.
Schon im Oktober?
Oktober, November, ja.
Okay, schon im Oktober. Wann wirst du unruhig?
Also ab August kannst du mich vergessen. Ab August ist...
Hast du eine Band dabei oder noch andere Tänzerin oder was?
Andere Tänzerin, ja.
Ja, das schon.
Aber keine Band. Mhm. Aber ab August werde ich, also wird's schlimm. Ich bin wirklich ein Wrack. Ich bin ein Nervenbündel. Ich kenne mich ja von meinen Touren, die ich bereits gespielt habe. Und ich bin schlimm.
Die waren noch ein bisschen kleiner, die Touren.
Genau, obwohl die letzte war schon recht groß. Also jetzt keine Arena-Tour, aber für meine Verhältnisse waren die schon groß. Und da kriege ich auf den sogenannten Zahnfleisch, wie man sagt.
Okay.
Ja, es ist wirklich schlimm.
Und bereust es dann einfach, dass ich mache?
Ich heul, warum? Warum habe ich mich dafür entschieden? Wie kann man so blöd sein? Das werde ich auf gar keinen Fall hinkriegen. Wir müssen das absagen. Was würde das kosten, wenn man das absagt? So, an dem Punkt bin ich irgendwann.
Aber du weißt doch jetzt schon, dass du am Ende einfach nur...
Genau.
Queen of the World sein wirst,
danach bin
oder?
Ich richtig. Jedes Mal, wenn dann die erste Show geschafft ist und ich von der Bühne runterkomme, sage ich, geil.
Und du hast ja lauter Leute im Publikum, die dich lieben.
Die mir wohlgesonnen sind.
Oder? Das ist doch eigentlich...
Ich habe eine gute Ausgangssituation.
Gell? Das ist doch so... Also besser geht's doch im
eigentlich
Prinzip nicht. Man ist ja unter sich.
Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann nicht mehr gern.
Okay. Kannst du singen? Also konntest du immer... Kannst du singen?
Ja.
Okay, das kannst du.
Ja.
Warst du im Chor mal, oder?
Chor, ja.
Du warst, Chor hast du gemacht. Und du warst Gardetänzerin, oder nicht?
Ich war Gardetänzerin.
Parchimer Gardetänzerin.
Ja, was auch schon der Witz an sich ist, weil MacPom hat ja gar keine Karnevalskultur.
Nee, eigentlich nicht.
Aber hat trotzdem Karnevalsvereine. So. Und ich war da jahrelang im Karnevalsverein. Ich habe sowohl Showtanz getanzt, was mich ein bisschen lieber mochte, weil ne, die Kostüme, die Tänze, die Musik, alles ein bisschen moderner ist. Ich habe aber auch gerade Tanz gemacht. Ich war nie gut. Letzte Reihe, immer.
Weißt du, wie man das Wort Spagat schreibt?
Ja.
Ich nicht.
Würdest du es mit R in der Mitte schreiben?
Nein, das nicht.
Sondern?
Mit H.
Wo?
Ich will immer Spagat GH schreiben. Ich weiß, dass es ohne H geschrieben wird, aber ich will immer Spagat mit dem H schreiben.
Wie Spaghetti?
Wie Spaghetti. Spaghetti. Ohne Witz.
Okay.
Ich weiß, dass bei diesem Wort Spagat, das ist in meinem Kopf, ist es GH. Aber ich habe mittlerweile mitbekommen, dass Spagat ohne H geschrieben
Korrekt,
wird.
Korrekt, ja.
Ich würde da wirklich, ich sag dir nur, bei Jauch hätte ich die Million gesetzt. Weißt du, mit meinem hast du ja so Schreibweise, ja, wie das Wort parallel. Wie wird das Wort parallel geschrieben?
Ja, stimmt.
Da habe ich mich vorhin erst, weil ein Song auf dem neuen Album von Johannes Oerding heißt Parallel. Und da wurde mir klar, dass man, ich hätte es richtig geschrieben, aber garantiert mindestens die Hälfte aller Menschen würden es falsch schreiben. Parallel, wie schreibst du es?
Bah.
Ich weiß, es sind so diese fiesen Quizfragen.
Ich würde es mit einem R schreiben.
Ja,
schon mal falsch.
Okay, para und dann ein oder zwei L.
In der Mitte zwei L.
Bingo!
Ist richtig?
Ja, super. Okay. Gut gemacht.
Parallel. Ja.
Nee, parallel.
Ja, aber Mann, ey, vor allen Dingen, das Handy nimmt einem, wann schreibt man am Handy oder am Computer? Und das wird einem ja so abgenommen, dass man ja gar nicht erst die Fehler großartig macht.
Ja.
Scheiße.
Wie oft geht dir eigentlich Social Media auf die Nerven, denn du bist ja auch eine, die kann sich durchaus stressen lassen vom Leben. Wie ist
Absolut.
Das mit Social Media? Und du bist Influencerin oder was auch immer.
Ja.
Also mit 400.000 ist man auch Influencerin.
Ja,
du musst das natürlich auch füttern.
Ja.
Ja, also du bist auch unter einem gewissen Druck. Ich weiß von vielen InfluencerInnen, dass denen es wirklich auch zu schaffen macht, dieses permanente Liefern müssen. Hm. Wie ist es bei dir?
Also das Liefern, das stresst mich nicht, muss ich sagen, weil ich manchmal wirklich nicht liefere. Das liegt aber daran, dass ich nicht muss, weil ich mit Social Media nicht mein Geld verdiene.
Okay.
So. Ich weiß aber natürlich und das geht mittlerweile jedem so, auch wenn eine Person Musik macht oder schauspielert oder Kunst unter die Leute bringen möchte oder was auch immer, man als Verlängerin Social Media braucht, weil es die eigene Werbetrommel ist. Und was, also was Besseres kann man, ich glaube, man kann die Stadt zukleistern mit Plakaten. Es ist nicht so effektiv voll, wie wenn man fleißig auf Social Media ist und sich anpreist. Ja. Da kommt man nicht mehr drum herum. So, also zumindest die wenigsten und schon gar nicht die Leute, die erst jetzt bekannt werden wollen. So. Ja. Und ich muss es aber trotzdem nicht machen, weil ich mein Geld damit nicht verdiene. Das unterscheidet mich vielleicht von der klassischen Influencerin.
Das stimmt. Und du hast gar keine Kooperation?
Selten. Okay. Also ich,
weil du hast nur, ich habe dich gesehen, letzte Woche hast du diese Turnschuhe so angepreist.
Ja,
war
nee.
Das eine Kooperation?
Schön wär's.
Das war keine Kooperation.
Ich wünschte.
Das sah aus wie eine Kooperation.
Wirklich?
Ja.
Aber dann hättest du es kennzeichnen
müssen.
Weil
du immer wieder, ich weiß, aber immer wieder in die Kamera gehalten
nee,
hast.
Nee, nee,
aber
nee,
es war
nee.
Halt wirklich ein Traum von dir aus deiner Jugend, diese
Und
Schuhe
die
zu besitzen.
Die habe ich ja halt auch an. Das sind die ja.
Du hast recht, das sind die Schuhe.
Ja, das sind die Schuhe.
Du hast völlig recht, das sind sie.
Nee, nee, das müsste ich kennzeichnen.
Ja.
Also das, ja. Aber ich weiß das, aber finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, es gibt Menschen, die das total checken und ganz, also genau wissen, wenn das Werbung ist, dann sehe ich das auch, weil wir wissen, dass es kennzeichnungspflichtig ist, aber es auch immer wieder Menschen gibt, habe ich auch schon erlebt, die sagen, ja, das ist doch jetzt Schleichwerbung und so. Ich denke, ja, das wünschte ich mir jetzt mal. Aber das kann man sich auch nicht mehr leisten. Du kannst dir das nicht mehr leisten, ungekennzeichnete Werbung zu machen im Internet. Es wird früher später auffliegen und das macht auch keine Sau mehr. Also nur mal hier an die Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie denken, liebes Publikum, dass die Leute Schleichwerbung machen, wahrscheinlich nicht. Wenn die Person nicht ausdrücklich sagt, Werbung in Kooperation mit, dann wird es wahrscheinlich keine Werbung sein. Das kann man sich heutzutage nicht mehr leisten. Das wurde zu sehr durchschaut. Es gab mal diese Zeit, aber die ist vorbei. Aber trotzdem bin ich eben, natürlich habe ich auch schon mal eine Kooperation gemacht und bin auch offen dafür, aber ich bin davon nicht abhängig.
Ja.
So. Und es gibt auch Leute, die einen Social Media Account pflegen und ausschließlich über dieses Medium ihr Geld verdienen. Das wäre mir nicht so. Verdienen mein Geld über die Bühne, über Podcast, über TV-Sendungen. Das ist mein Einkommen, nicht Social Media. Und was war nochmal die Frage?
Ja, da ging es um den Druck einfach. Aber
so,
du hast keinen, weil du
Instagram. Und deswegen ist dieser Druck für mich nicht.
Instagram
aber
zum Beispiel
mein
nicht.
Druck ist groß. Das ist habe ich im Urlaub immer. Weil im Urlaub sage ich immer, Laura, jetzt leg das Handy mal beiseite.
Ja.
Und ich lege es auch beiseite, was mein Output angeht. Aber ich lege es nicht beiseite, was mein Konsum angeht.
Okay.
Und dieser Konsum und das Vergleichen mit anderen Menschen, mit anderen Leuten aus der Branche, nein, pass auf, mit anderen Frauen aus der Branche, das ist gar nicht gut für mich.
Okay, also du weißt, das macht dir zu schaffen.
Das macht mir zu schaffen. Gerade wenn man irgendwie.
Aber warum nicht einfach mal 2 Wochen lang? Also ich höre ja von vielen, dass sie das dann auch runterschmeißen.
Ja,
die App
ja.
wird kurz mal runtergeschmissen,
ja,
die wird
voll.
Irgendwann wieder raufgeladen, aber sie wird erst mal runtergeschmissen. Kannst du das auch?
Nein.
Geht nicht.
Nein. Also natürlich könnte ich das bestimmt, aber ich will es auch gar nicht. Vielleicht würde jetzt jede Therapeutin denke wahrscheinlich gerade, sie sollte dringend.
Welche Influencerin macht dir besonders zu schaffen, weil du dich automatisch vergleichst?
Boah.
Bei wem verzweifelst du immer?
Boah, das ist eine richtig gute Frage. Die habe ich mir selber noch nicht mal gestellt. Es gibt junge Influencerinnen, die auch Podcasts zum Beispiel haben. Es gibt zum Beispiel eine Influencerin gerade, die heißt Laura Abler. Oder eine Influencerin und Podcasterin, sie heißt Frau Gretel. Sind viel, viel jünger als ich. Viel, viel jünger.
Ja.
Haben
und
viel
du bist
später
ja, und
angefangen.
Du bist ja noch eine junge Frau.
Naja, aber sie sind halt in ihren 20ern so.
Ja.
Ne? Haben viel später angefangen als ich und mich gnadenlos überholt.
Was in Followerzahlen?
Followerzahlen, ja.
Ja gut, aber komm, du hast 400.000. Alles darüber ist doch...
Was ist das?
Egal.
Ach so.
Na, aber 400.000 ist eine Hausnummer. Alles drüber, so what?
Ja, aber das, weißt du, so, das ist dann so dieses Vergleichen mit... Okay, aber auch, welche Jobs bekommen die? Oder welche Auszeichnungen haben die bekommen? Das ist alles in einer sehr kurzen Zeit passiert. Zu Recht.
Okay.
Aber da kriege ich immer so, weil ich dann immer denke, wo war ich in dem Alter? Und da war ich die mit den Schulden.
Mhm.
die bei gerade bei Astro TV versucht hat, ein Praktikum zu bekommen. Da war ich. Und die, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ah, das macht mich fertig.
Und wie kriegt man das weg? Dieses sich vergleichen. Es ist ja das Überflüssigste auf der Welt.
Findest du das wirklich so überflüssig? Ich finde es nicht immer so überflüssig.
Also ich als dein Therapeut.
Du als mein Therapeut.
Nein. Hast du Therapie gehabt schon?
Nee.
Ach, du hast keine Therapie gehabt.
Komisch, ne?
Einer der wenigen Menschen eigentlich in diesem Land, die doch keine Therapie
es
gehabt haben.
Es gibt bestimmt allerhand, was man therapieren könnte.
Na gut, aber ist ja auch okay, man muss es ja nicht. Aber es ist auch oft ein Geschenk einfach, wenn man das hat.
Ja, es hat sich bisher irgendwie noch nicht so ergeben.
Nein, es geht dir aber auch gut, Punkt.
Ja, aber offensichtlich also, ja nicht immer. Aber weißt du, bei dem Vergleichen, du hast natürlich recht. Wenn es einem damit schlecht geht, dann ist das scheiße. Aber ich finde, auch da gibt es zwei Seiten der Medaille. Mich inspiriert sowas auch. Es ist auch mein Antrieb. Es ist auch mein Antrieb zu sehen, da passiert gerade was auf der anderen Seite. Es hilft mir auch, den Hintern hochzukriegen. Ich brauche auch eine von mir manchmal künstlich produzierte Konkurrenz im entspanntesten Sinne, okay? Mhm. Um zu sagen, komm Laura, weiter. Und das, ich finde das schon, dass ein gesundes Vergleichen, das schaffe ich, das ist vielleicht der Punkt, das schaffe ich vielleicht nicht immer, ein gesundes Vergleichen nach links und rechts gucken auch schon ein Abgleich mit sich selbst ist. Und ein Rauszoomen auf sich selbst und ein, es ist eben nur dann gut, weil man dann aber auch manchmal gewinnt in diesem Vergleich. Man muss auch manchmal gewinnen. Man muss sich auch gewinnen lassen. Und das fehlt mir vielleicht manchmal.
Aber ein schöner Satz. Man muss sich auch mal gewinnen lassen.
So.
Das ist ein sehr schöner Satz. So, die Frisur, die ich nie wieder haben möchte, ist...
Ich möchte eigentlich nie wieder einen geschnittenen Pony haben, weil es nicht funktioniert bei meinen Haaren.
Ah,
und deswegen habe ich mir jetzt einen...
Also geschnittener Pony ist wie so ein Topf aufgesetzt und einmal
ja, so,
ne? Dieser ganz glatte Pony.
So ein glatter Pony vorne.
Glatter, richtig glatter, so Karo-Wahl-mäßig.
Ja.
Ja,
das geht bei mir nicht.
Okay.
Weil ich habe einen Wirbel vorne und das springt dann immer so hoch. Und der Pony ist plötzlich auch viel kürzer, als er ursprünglich geschnitten wurde, weil er sich so hoch setzt selber.
Ja.
Aber dafür hat der liebe Gott ja Extensions und Fake-Haar erfunden. Und weil ich trotzdem Pony cool finde, habe ich mir jetzt einen Pony bestellt, den man vorne sich ranklippen kann.
Ah.
Und sieht täuschend echt aus. Aber schneiden? Niemals mehr. Niemals mehr Pony. Und ich glaube auch niemals kurzer Frisur.
Okay.
Das ist...
Aber praktisch, ne?
Ist es wirklich so praktisch?
Oh, mit Haare waschen und so ist doch schon total cool, oder? Also kurze Haare sind doch einfach so praktisch.
Weiß ich gar nicht.
Ja, okay.
Ja. Sagst du jetzt vielleicht?
Naja, ich spüre das ja schon bei mir. Selbst wenn ich beim Friseur war, brauche ich nur die Hälfte der Zeit, um meine Haare zu trocknen. Ja, und ich habe ja keine langen Haare. Aber selbst bei mir, und wie ist das erst bei Menschen, die lange Haare haben? Also das ist doch so viel weniger Arbeit.
Ja.
Ich bin totaler langer Fan.
Ich liebe lange Haare.
Verstehst du? Also, deswegen, dann sind wir uns ja einig. Was streiten wir uns
denn? Ja, was willst du denn von mir? Ist doch alles gut.
Okay, zum Schluss noch ein Satz zum Vervollständigen und dann ist aber auch Schluss.
Okay.
Aber den finde ich eigentlich ganz schön.
Oha.
Das Merkmal an meinem Körper oder das Körperteil an mir, das eine Geschichte erzählt, ist.
Das Merkmal
an meinem Körper oder das Körperteil.
Das ist sowas wie jetzt eine Narbe.
Kann
oder
alles
so
sein. Vielleicht, ja, Narbe sicherlich. Narben erzählen immer Geschichten.
Stimmt, da hast du recht.
Hast du Narben?
Ja.
Ja.
Oh, ja. Ich habe, die sieht man nicht mehr so. Die sind unbedeutend klein, aber die Geschichte dahinter ist, naja, nicht so klein. Es hätte anders ausgehen können.
Auf den Fingerknöcheln.
Ich habe hier auf den Fingerknöcheln zwei ganz leichte Narben, wie du vielleicht siehst.
Nee, sehe ich witzigerweise
nicht. Siehst du wirklich gar nicht?
Nee, nicht so im Licht. Ich sehe nichts. Weiß. Ja, da sehe ich jetzt diesen, aber wirklich einen
wirklich
kleinen
ein
weißen Strich.
Und ich hätte niemals gedacht, dass die, also es stört mich fast, dass die so klein sind, die Narben. Weil diese Narben sind entstanden, als ich mit meiner Mutter zusammen Schlittschuh laufen war, Hand in Hand, und ich gestürzt bin und meine Mutter nicht mehr rechtzeitig halten konnte und mit den Schlittschuhen über meine Hände rübergefahren ist.
Oh,
und das war
Aua.
Das Schlimmste, Okay. Was ich bis dahin auf jeden Fall erlebt habe. Es war wirklich wie im Film. Es hat sich eine riesige Traube, es war so eine Schlittschuhhalle irgendwo in Malchow, Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und da hat sich so eine riesige Traube an Menschen um uns herum gebildet. Ich muss kurz sagen, entschuldigen Sie, wenn Sie gerade essen da draußen, an den Endgeräten. Es war alles voller Blut. Dieses Eis, es war alles rot. Ich habe mich auch gar nicht getraut, auf meine Hände zu gucken, weil ich war mir bis zum Krankenhaus sicher, die sind ab. Das war's. Die hängen am seidenen Faden. Und die meinten dann auch in der Notaufnahme, das war auch sehr, sehr knapp, dass da der Knochen irgendwie nicht getroffen wurde. Okay. Meine Mutter hat das noch irgendwie geschafft, hat einigermaßen schnell hochzuziehen, ihren Fuß. Aber diese Geschichte werde ich nie vergessen. Niemals ohne Handschuhe Schlittschuh laufen. Niemals.
Das weiß man.
Ich wusste es nicht. Jetzt weiß ich.
Ja, aber jetzt, wo wir erwachsen sind, wissen wir es.
Jetzt weiß ich.
Bist du erwachsen schon?
Nein.
Nein. Willst du mal erwachsen werden?
Nein. Bist du verrückt?
Nein. Okay, ich schenke dir noch eine Geschichte.
Du schenkst mir eine
Frag
Geschichte.
Frag du mich mal, was ist das Körperteil an dir, was eine Geschichte erzählt?
Oha, was? Hey.
Ja,
was mich
hi,
total interessieren
Laura.
Würde. Hey,
ja.
Ist okay, wenn ich antworten willst, aber ich frage trotzdem einfach mal, welches Körperteil an dir oder Körpermerkmal
ja.
erzählt eine Geschichte?
Oh, das war eine weirde Frage.
Das ist eine weirde Frage, ne?
Die
ist
super
blöd,
weird.
Dass ich gefragt habe?
Nee.
Ist übergriffig? Tut mir leid. Ey, wenn du nicht antworten
bisschen.
Willst,
nee.
Ist nicht schlimm.
Pass auf. Nee, ich gebe dir eine Geschichte, erzähle ich dir noch mit. Okay, meine Ohren.
Ja.
Wie sehen die aus?
Gut.
Du musst, sag mal ehrlich. Also sie sind ein bisschen zerknautscht aus.
Flach.
Also sie sind angelegt. Ich hatte Segelohren, die waren 90% wirklich. Also meine Freunde haben sich lustig gemacht über mich. Wenn wir im Schwimmbad waren oder im See gebadet haben. Es sieht ja aus wie so ein Topf mit zwei Henkeln. Und es sah auch aus wie ein Topf mit zwei Henkeln. So, diese Ohren habe ich mir dann anlegen lassen.
Ja.
Da war ich 18. Und ein Arzt musste ja so einen Attest schreiben,
aha.
damit die Krankenkasse das bezahlt.
Aha.
So, und wir gingen also hin und er guckte sich das an und dann schrieb er einen Attest und schrieb dann Begründung für diese OP, schrieb er groteskes Aussehen.
Oh Gott, das ist ja eine Frechheit. Okay.
Meine Mutter, so weit hätte er jetzt aber auch nicht gehen müssen. Groteskes Aussehen.
Ist es eine Frechheit, wenn du mich fragst?
Ja.
Und jetzt habe ich natürlich, was finde ich natürlich total spannend.
Ja.
Wie war das mit den Ohren anlegen? War das, du warst natürlich in Vollnarkose, nehme ich an?
Ja, total.
Und die werden einfach ran genäht?
Ja, heutzutage wird es tatsächlich anders gemacht, aber bei mir damals noch wurde so ein Keil rausgeschnitten, sodass man die Ohren heranklappen kann. Und dann ist aber das Risiko, die dürfen nicht zu dicht dran sein, denn dann siehst du aus wie aus Raumschiff Enterprise oder sowas.
Mhm.
Deswegen, also die dürfen nicht zu dicht dran sein.
Und
noch ein bisschen
wie war das danach?
Jetzt. Ja, gut eigentlich. Man kriegt, hat dann so ein Verband um den Kopf, irgendwie so 10 Tage und du weißt 10 Tage nicht, wie es aussieht. Und nach 10 Tagen
ja.
kriegst du es zum ersten Mal zu sehen. Und dann?
Ich hatte vor ein paar Jahren eine Nasen-OP.
Ja.
Auch eine Schönheits-OP. Hatte einen Höcker, klassischer Höcker, den ich mir rausnehmen lassen. Und da ich hatte da auch einen kompletten Verband um den Kopf.
Okay.
Also wie man da aussah, weil das war auch noch während Corona. Ich hatte also auch noch eine Maske auf, diesen Verband und komplett angeschwollene schwarz-blaue Augen.
Oh Gott.
Die OP als solche war gar nicht so schlimm und die Schmerzen waren auch nicht, aber es sieht viel, viel schlimmer aus, als es war. Und da habe ich auch zwei Wochen diese Nase nicht gesehen und da so eine Schiene drauf gehabt. Also diese 2 Wochen haben mich fertig gemacht, weil es ja auch so präsent mitten im Gesicht ist. Das hätte ja auch wirklich schief gehen können. War auch ein komischer Moment, als es abgemacht wurde.
Aber wie cool das geworden ist.
Ja.
Ja, das ist ja mega.
Ja, ich bin
voll die glatte Nase.
Bin auch froh.
Also.
Aber ja, da war so ein Hacker. Und da war ich eitel und habe gesagt, naja, kommt. machen wir.
Was schön.
Aber weißt du was, die Krankenkasse hat es nicht übernommen, obwohl es ein groteskes Aussehen war. Vielleicht hätte ich zu deinem Arzt gehen müssen.
Absolut, aber eben, dir fehlte die Begründung.
Ja.
Groteskes Aussehen. Laura, es war schön, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Weißt du, ja, wir sind jetzt schon fast 1,5 Stunden dabei.
Nee.
Ich weiß.
Gut, dann gehe ich jetzt in die nächste Podcast-Aufnahme. Dann gehe ich jetzt.
Dein eigener Podcast, ne?
Ja.
Ja, wer mehr von dir möchte, kann natürlich auch jetzt man darf ja nicht mehr ZDF-Mediathek sagen, es ist ja das ZDF-Streaming.
Im Stream,
hat man
ja.
dir bestimmt auch eingebimst.
Genau, im Stream.
Laura, wenn du drüber sprichst, MZDF Streaming.
Korrekt.
Ja, dein Social Club, euer kleines Quiz mit drei lustigen Menschen da. Das sind alle so Comedians.
Alles und so Comedians, ne? Alles so Comedians, Entertainer,
die,
genau.
Die lustige Antworten geben auf diese Fragen.
Sachen aus dem Internet, die ich dir zeige.
Genau, ihr scrollt zusammen durch.
Korrekt.
Ja. Bist du gut geschminkt worden wenigstens dafür? Warst du zufrieden?
Ich war sehr zufrieden. Denn ich hatte meine gute Freundin und Make-up-Artist Juliane dabei.
Denn man hört ja von dir, dass du nicht immer glücklich bist, wenn du bei einer Fernsehaufzeichnung geschminkt wirst.
Das ist korrekt, deswegen mache ich es alleine meistens.
Und bist aber auch schon nach hinten gegangen und hast es schnell wieder weggemacht.
Ich habe es heimlich weggemacht und mich dann neu geschminkt. Und mich dann aber nicht mehr getraut, mich dieser Make-up-Frau zu zeigen, weil ich sie nicht enttäuschen wollte.
Und ist es dir immer gelungen?
Ich habe es nur einmal gemacht.
Ach so, einmal. Ja. Aber es erzählt sich auch ganz gut, oder?
Ja, es erzählt sich ganz gut.
Okay. Laura, zum Abschluss vielleicht ein kleiner Dialog von uns beiden noch auf Österreichisch. Also wir dürfen, und es hört keiner zu, wir dürfen einfach nur...
Nein, das kann ich nicht.
Doch, das machen wir.
Nein, das kann ich nicht.
Und wenn es nur ist, dass wir uns beömmeln können...
Ach, ich kann das ablesen.
Ja. Ich habe uns einen Dialog einfach ausgedruckt. Und du kannst dir aussuchen, ob du fettgedruckt oder das dünngedruckte möchtest.
Ich bin das dünngedruckte.
Das ist einfach nur, weil wir beide so österreichisch und auch wienerisch so lieben, machen wir einfach diesen Dialog zusammen.
Mehr.
Und es ist nur für uns. Es hört auch jetzt gar keiner mehr
genau.
zu.
Genau.
Es ist nur für uns.
Okay. Es ist ein Safe Space.
Warst du fettgedruckt oder?
Ich bin dünngedruckt.
Du bist dünngedruckt. Ich wusste, dass du es sagen würdest.
Warum?
Weil du das Wort Fett nicht mit irgendwie mit dir in Verbindung bringen
das
möchtest.
Stimmt überhaupt nicht.
Deswegen. Okay.
So.
Ich nenne dich trotzdem Toni, weil der Dünngedruckte heißt Toni halt.
Ne? Toni.
Also Toni kann ja auch eine Frau sein, auch ganz oft.
Absolut.
Ja, hier ist Toni. Hast du es gehört, was der Franz wieder verzapft hat?
Oh Mann, du machst das viel zu gut.
Was?
Ich hab keinen Bock mehr.
Na, ich kann das auch nicht.
Geh her, auf. Das ist jo als a Geschichtel, dem glaube ich gar nichts mehr.
Ich glaube, du hattest ein A zu viel. Geschichtel, da musst du Geschichtel draus machen.
Pass mal auf. Pass mal auf, mein lieber Freund. Pass mal auf.
Geschichtel. Ja, du kannst jetzt nicht.
Geschichtel.
Geschichtel. Dem machst bitte noch
dem
einmal.
Dem glaube ich gar nichts mehr.
Ja, ey, aber er hat gemeint, er war in der Früh schon auf der Almdrom.
Na sicher. Und ich bin der Kaiser von China. Hast du einen Schmäh oder was?
Na, ich sag dir, der ist komplett neben der Spur, seit er den neuen Job hat.
Jo, das merkt man eh. Oh, das merkt man eh, finde ich grandios übrigens.
Jo, das merkt man eh.
Ja, das merkt man eh. Red nur mehr an Blätzchen zusammen, dass das schwindlig wird.
Bestell mir noch eine halbe. Ich brauche jetzt was Gescheites zum Runterspulen.
Passt, aber diesmal zahlst du. Nee, passt, aber diesmal zahlst du. Ich bin komplett blank.
Ja, hörst, spinnst. Ich hab letztes Mal schon alles gezahlt.
Jo, red du nur. Wird. Nur zwei halbe.
Es geht doch, Laura.
War doch super.
Ein Bursch, es geht doch. Ja, ich finde, das Wort passt auch mal ganz gut.
Passt.
Und das ist auch so ein Wort, was man benutzen kann vor Ort, wenn man einfach zeigen will, ich spreche eure Sprache. Na, passt.
Na, passt.
Na, passt.
Das merkt man eh.
Das ist ganz gut. Okay. Laura, danke dir für die Begegnung.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war ein großer Spaß.
Das wirklich.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR 3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.